Willkommen beim nerdigen Trash Talk. Mein Name ist Jaden von Magnificum und heute sprechen wir über Krimispiele. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr irgendwas überspringen wollt, nutzt einfach die Kapitelmarken.
Ich sage immer, die guten Krimi- oder Rätselspiele, die machen positives Kopf, aber.
Jedenfalls, dann würfelt man halt eine Wahrnehmungsprobe und ihr könnt jetzt mal alle eure Statistikkenntnisse aus der Schule wieder rausholen und überlegen, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeit mit einem sechsseitigen Würfel ist.
Genau, so fängt es halt an und wird dann halt immer schlimmer. Bis hin zu Mord und Totschlag, so viel kann man vorwegnehmen.
Manchmal ist es uns völlig egal am Start. Ist es ein Mord, ist es ein Diebstahl, ist es was auch immer.
Das wird wirklich genüsslich auseinandergenommen und deswegen super unterhaltsam. Aber okay, jetzt geht's wirklich los mit dem Verriss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Jörg und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder mal den vielschreibenden Spielbuch- und Escape-Spiel-Autor Jörg Benner. Hallo!
Ja, hallo. Escape-Spiel habe ich auch mal gemacht, ja, aber hauptsächlich Fantasy-Autor und gerade wieder fleißig am Spielbuch schreiben.
Genau das wollte ich nämlich fragen. Ich habe dich ja als Vielschreiber angekündigt. Was machst du denn gerade so?
Ja, ich schreibe ein Fantasy-Spielbuch, wieder für den Manticore Verlag. Das soll nächstes Jahr zur Spielemesse erscheinen. Und ist nicht so ganz klassische Fantasy, so ein bisschen mit so frühe Industrialisierung mit dabei. Und ja, ist so im Wachsen. Ich hoffe, bis Ende des Jahres ist die Rohfassung fertig und dann noch so ein bisschen Balancing und so weiter, was man da noch so machen muss. Das folgt dann noch so bis zum Frühjahr und dann sollte alles bis zur Spielemesse nächstes Jahr passen.
Sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Zwischen all dem Geschreibe kommst du aber doch bestimmt auch noch dazu, mal ab und zu ein bisschen YouTube zu schauen. Hast du vielleicht irgendein Video, das du den HörerInnen gern empfehlen würdest? Oder vielleicht das Gegenteil, ihnen von irgendwas abraten?
Ja, ich habe was Besonderes diesmal, nämlich ein Video- und Audiotipp gleichzeitig. Und zwar gibt's von Marc-Uwe Kling, den wir ja von den Känguru-Chroniken und Quality Land und so weiter kennt. Der macht einen Podcast, der live vor Publikum immer aufgenommen wird. Und zwar mit Gästen, die Autoren sind in verschiedenen Bereichen. Also es ist nicht unbedingt nur Literatur, sondern auch Film und Fernsehen oder auch zum Beispiel die Autoren der Exit-Escape-Reihe. Und der hatte in seiner letzten Folge den Andreas Fröhlich zu Gast, den man als Sprecher von Bob Andrews aus den drei Fragezeichen kennt. Und da geht's halt darum, wie geht man als an so Hörbücher ran? Wie ist er überhaupt Sprecher geworden? Warum spricht der Bob Andrews und nicht Peter Shaw? Wie hat er sich die Stimme von Gollum ausgedacht? Und wie klingt es, wenn er einen Text mal als Horror, mal als Kinderbuch und mal als Gollum vorliest? Das ist sehr witzig und dazu gibt's bei YouTube halt so eine 5-Minuten Zusammenfassung, wo man ihn quasi live dabei zusehen kann, wie er Gollum spricht. Sehr sehenswert. Und wer die ganze Folge, die geklappt eine Stunde hören will, die auch sehr lustig ist, ne, Marc-Uwe Kling gibt natürlich auch ein paar Hörproben zum Besten, ja, der findet die dann im Podcatcher seiner Wahl. Also Schreiben und Schreddern heißt die Folge und dann halt die mit Andreas Fröhlich.
Das klingt spannend, da werde ich auch mal reinschauen.
Was hast du denn?
Ich gehe ein bisschen in meine Vergangenheit und meine Jugend, denn ich habe mich ja bekanntermaßen nie für Fußball interessiert, also außer auf so einer strategischen Ebene, weil ich Stunden, Tage, Wochenlang den Anstoß Fußballmanager gezockt habe. Und ich habe mich auch nie für Jugendliteratur interessiert, weil ich ja mit 13 oder 14 Jahren direkt den Sprung gemacht habe, weg von den DDR-Kinderbüchern hin zu Politikthrillern von Tom Clancy. Deswegen kam ich halt auch nie in Versuchung, mir irgendein der Die wilden Kerle-Romane zu kaufen oder schlimmer noch, im Kino Geld auszugeben für irgendeine von den Verfilmungen. Und zumindest Letzteres muss ich jetzt auch nicht mehr tun, denn es gibt jetzt vom YouTube-Kanal Two Board Guys eine ganze Videoreihe dazu, in der sie die Filme vorstellen. Und was zum Fick, wer immer gedacht hat, Til Schweiger wäre der Bodensatz des deutschen Kinos, der hat noch nicht die wilden Kerle geschaut. Das startet im ersten Teil tatsächlich noch als ein echter Fußballfilm, aber das dreht dann richtig rasch ab und es gibt Piraten und Vampire und Mad Max Endzeit. Also absoluter Quatsch. Und der wird aber mit schön bissigen Kommentaren versehen in diesem YouTube-Video. Die sind ungefähr immer so, ich glaube, das erste Video ist eine Viertelstunde lang, das letzte eine Dreiviertelstunde oder fast eine ganze Stunde. Das wird wirklich genüsslich auseinandergenommen und deswegen super unterhaltsam. Also, falls ihr mal auf eine humorvolle Art sehen wollt, was für Filme ihr euren fußballbegeisterten Kindern keinesfalls zeigen solltet, dann ist diese YouTube-Reihe der ultimative Videotipp tatsächlich. Kennst du denn die wilden Kerle?
Ich habe das aus der Bücherei gesehen, als meine Kinder in dem Alter waren, aber die waren nicht fußballbegeistert und daher haben wir die. Wobei mein Sohn hat die Teufelskicker gehört damals, das war so die Konkurrenzveranstaltung quasi. Aber die wilden Kerle, da bin ich, sind wir dran vorbeigekommen. Glücklicherweise offenbar.
Okay, wir bleiben tatsächlich ein bisschen beim Sport, denn wir kommen jetzt zum Ask Me Anything. Denn wieder mal kam eine Frage aus der Community, denn die will uns natürlich besser kennenlernen, damit sie knallharte parasoziale Beziehungen zu uns entwickelt. Und diese Frage kam diesmal direkt aus meiner Spielgruppe, denn das sind alles voll die Harry Potter-Nerds und die halten Quidditch für den ultimativen Sport, den sie super gern mal spielen würden. Und mal unabhängig davon, dass es Quidditch wirklich gibt, also ohne herumfliegen, aber tatsächlich stilecht mit einem Besen zwischen den Beinen, da wurde ich dann gefragt, weil ich wirklich über Quidditch gelästert habe, weil es einfach ein scheiß Regelsystem ist, welchen Fantasy-Sport ich denn gern mal in echt erleben wollen würde. Und da leite ich die Frage natürlich erst einmal weiter an dich als einen meiner liebsten Fantasy-Autoren.
Ja, du hast mir davor gewarnt. Ich habe heute sogar die KI gefragt, ich sollte mir mal auflisten, was es denn so, weil ich habe es natürlich alles schon vergessen, bin ja schon alt, was da vielleicht mal war, was denn so in populären Filmen und Serien so an Sportarten vorkam. Dann kam dann der Podracer von Star Wars, nein, brauche ich nicht. Irgendwelche Brutalo-Sportarten, wo sie sich die Köpfe einschlagen, brauche ich auch nicht. Quidditch kam natürlich auch. Bei Star Trek gab es wohl so eine Art Squash-Variante, kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, im Wesentlichen, und da hast du ja schon bei Quidditch das Beispiel angesprochen, danken die meisten dieser Sportarten daran, dass sie ja aus Sicht der Sportler geschrieben sind. Also die Hauptfiguren spielen ja meistens diesen Sport und deswegen müssen die besonders spannend aus Sicht des Spielenden sein und nicht unbedingt aus Sicht des Zuschauers. Also Quidditch ist ja völliger Quatsch. Kein Mensch kann ja gleichzeitig dieses Ballklatschen hin und her beobachten, während irgendwo ein Schnatz durch die Gegend fliegt und während man gerade noch das 5:0 beobachtet, fängt dann einer den Schnatz und das Spiel ist vorbei. Das stelle ich mir als Zuschauer ziemlich langweilig vor und vor allem auch ziemlich unmöglich zu verfolgen. Genauso wie zum Beispiel das Podracing bei Star Wars. Wäre ja ähnlich mit diesen riesigen Strecken, wäre ja wahrscheinlich ähnlich schwer zu übertragen, wo sie ja auch, wer weiß, wie viele Kilometer Strecke haben, wo man dann wahrscheinlich nur noch mit Kameraperspektive arbeiten könnte, aber nicht umsonst. Ist ja die Rallye-WM jetzt auch nicht so der Mega-Burner im Fernsehen, zumindest nicht in Deutschland.
Meine Antwort wird jetzt sicherlich manche HörerInnen überraschen, denn wir haben hier im Podcast ja etabliert, dass ich das Fantasy-Football-Brettspiel Blitzbowl liebe und sogar mal für einige Wochen auf der deutschen Rangliste der weltbeste Spieler überhaupt war. Ach nee, aber das ist wirklich gar nichts für mich. Denn als Zuschauer wäre mir das viel zu chaotisch und zum Selbsterleben wäre es mir allein schon deshalb zu gefährlich, weil man ja viel mehr Punkte dafür bekommt, wenn man jemanden ordentlich umrammelt, als wenn man mal einen einfachen Touchdown erzielt. Also nee, das ist mir zu gefährlich. Nein, stattdessen bin ich gerade bei den beiden in der gleichen Welt spielenden Videogames MechWarrior und Battletech hängen geblieben. Da gibt es nämlich auch so Arena-Kämpfe, quasi wie im alten Rom, nur dass sich 100 Tonnen schwere Kampfroboter von der Höhe des Plattenbaus, in dem ich mal gewohnt habe, ordentlich aufs Maul hauen. Und da die Dinger auch alle einen Schleudersitz besitzen, scheint das auch nicht ganz so gefährlich zu sein, zumindest weniger gefährlich als Blitzbowl oder sogar richtiges Boxen. Deshalb würde ich mich schon mal super gerne in so einen Battle-Mech setzen. Aber jetzt mal genug von mir, fragen wir doch einfach mal unsere heutigen Gäste. Denn unter anderem haben wir heute einen echten Sportmoderator als Krimispielexperten dabei. Daher mal die Frage in die Runde, Hallo, wer seid ihr denn alle? Und welche Fantasy-Sportart würdet ihr denn gerne mal in echt erleben wollen? Und ich denke, wir fangen an mit dem angekündigten Sportmoderator.
Jetzt bin ich wieder der Erste. Ja, guten Abend zusammen. Danke für die Einladung. Ich bin Tobias Kühnlein. Ich bin Sportmoderator und Krimispielautor, wurde mir gerade gesagt. Das ist, hat so in der Kombination auch noch keiner zusammengeführt. Bevor wir auf den ganzen anderen Käse dann noch eingehen, einfach mal die schnelle Antwort auf die Frage. Ich würde unglaublich gerne mal bei American Gladiators mitspielen. Gilt das als Fantasy-Sportart?
Das ist so blödsinnig, ja. Das glaube ich, das geht.
Einmal hier mit dem übergroßen Wattestäbchen den Kollegen drüben vom Podest hauen und so weiter und so fort. Und es hat ja damals, wer die Geschichte von American Gladiators kennt, das hat ja damals angefangen, wirklich so inszeniert wie so eine Arena im alten Rom mit einem Henker als Schiedsrichter und so weiter, bis sie den ganzen Quatsch dann gelassen haben und das als halbwegs seriösen Showsport verkauft haben. Kommt eine Neuauflage, bin ich sehr gespannt drauf. Und da würde ich gerne mal mitmachen. Also ich glaube, die paar blauen Flecken, die traue ich mir zu. Alles andere, nö, danke.
Jane, möchtest du starten als Nächster?
Ja, kann ich gerne machen. Also, ja, ich würde auf jeden Fall sowas wie Drachenreiten bevorzugen. Fände ich total cool. Ich hatte schon immer so einen Hang dazu. Ich fand es schon immer mega geil, wenn in irgendwelchen RPGs so total Fantasy-Mounts aufgetreten sind, irgendwelche Bestien oder so, die man reiten konnte. Und als Kind war ich total begeistert von Drachen. Also da würde, glaube ich, echt ein Traum wahr werden, könnte ich einmal so einen Drachen reiten. Das fände ich schon geil.
Okay, dann ich stelle mich auch ganz kurz vor. Ich bin Benjamin und ich bin einer der Gründer von Magnificum. Und wir stellen ebenfalls wie der Tobias Krimispiele her. Zu der Frage, ich mag absolut keinen Sport in absolut keinster Form. Die drei Fragezeichen Sportfolgen waren mir auch schon als Kind ein extremer Chaos. Deswegen fällt mir die Frage unwahrscheinlich schwer. Am ehesten, und das weiß ich auch nicht, würde ich so einen coolen Transformer-Boxkampf mir reinziehen wollen. Das war es dann auch schon.
Sehr cool. Also es sind tatsächlich zumindest ein paar von euch interessiert am Sport, was sehr gut passt, denn ich habe ein ganz kurzes Thema vor dem Thema. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, denn wenn ich schon mal jemanden da habe, der Wrestling-Kämpfe kommentiert, wie geil ist das denn? Da muss ich doch ein paar Fragen stellen. Genau, denn du, Tobias, du schreibst nicht nur Krimispiele, du kommentierst auch diese Veranstaltungen und nicht nur so kleine Hinterhofligen, sondern mit Ivy eine der größten süddeutschen Ligen und mit NEW eine Liga, die sogar bei Rocket Beans vor hunderttausenden Fans ausgestrahlt wurde. Und da frage ich natürlich, wie wird man das denn?
Man ist zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich glaube, so kann man es am einfachsten sagen. Tatsächlich habe ich ja, ich weiß gar nicht, was war, 2013 oder so bei der NEW angefangen. Die haben da auf Facebook nach Unterstützern gesucht. Und dann habe ich gedacht, was kann ich denn ganz gut? Ich kann Grafiken ganz gut. Und dann habe ich denen so ein paar Arbeitsproben gemacht für irgendwelche Event-Logos. Und da haben die mich mal eingeladen in den Hotspot, so hieß die Halle damals. Und dann habe ich denen das gezeigt und haben die gesagt, ja, ist cool. Du musst dir der Tatsache bewusst sein, das ist ehrenamtlich, das ist ein Hobby, du kriegst kein Geld, du bist jetzt ab jetzt Grafiker bei uns. Und ja, dann habe ich dann die Grafiken gemacht und irgendwann gab es dann mal einen YouTube-Event-Rückblick. Da gab es so eine YouTube-Show, die hieß NEW Showdown. Und da haben wir immer so ein bisschen so ein Recap gemacht vom letzten Event, der in der Halle gelaufen ist, haben so ein paar Szenen gezeigt und darüber hatten auch Sprecher halt gesprochen, was so alles passiert ist bei dem Event. Und einmal ist dieser Offsprecher ausgefallen und dann haben sie sich gedacht, Mensch, fragen wir mal den Tobi, der hat doch eine ganz nette Stimme. Und da habe ich das gemacht und die fanden das geil und dann habe ich es nochmal gemacht und irgendwann hat Alex Wright, der Gründer von NEW, gesagt, Mensch, der Tobi könnte doch eigentlich auch mal kommentieren, mach doch mal ein Tryout. Erste Reaktion von dir war natürlich, nee, lass mal, weil ich mache euch nur den Event kaputt, ich weiß nicht, ob ich das kann und so weiter und so fort, habe das noch nie gemacht. Und haben sie aber nicht darauf gehört, dann haben wir ein Tryout gemacht, also so ein Kommentatoren-Casting im Prinzip, wo ich dann mit dem damaligen NEW-Stammkommentator Andy Wilsdorf zusammen einfach mal ein Match kommentiert habe, so in der schönen Ecke. Und ich habe keine Erinnerung mehr an dieses Testmatch, das ich da kommentiert habe, aber Andi hat mich da angeguckt und hat gesagt, ja, war geil. Ich kürze es ein bisschen ab, da ist dann noch so eine kleine Episode dazwischen gewesen, aber seit Mitte 2017 habe ich dann NEW kommentiert, auch auf Rocket Beats TV ausgestrahlt, wie du es gerade richtig gesagt hast. Und mit der Pandemie ist dann die NEW leider so ein bisschen eingeschlafen. Die veranstaltet jetzt gerade, ich sag mal so im Schnitt einmal alle zwei Jahre noch so ein Event im Bierzelt. Aber sonst passiert da leider nicht mehr viel. Und viele NEW-Wrestler und Teammitglieder haben dann irgendwann so 2022 gesagt, wir machen unser eigenes Ding, wir machen unser eigenes Projekt. Das heißt ID Wrestling. Und da haben sie mich netterweise mit an Bord geholt. Und da habe ich seit dem Start jeden Event ein bisschen kommentiert.
Sehr cool. Was für Fähigkeiten muss man denn eigentlich für diesen Job mitbringen? Also ich kann mir vorstellen, dass man wahrscheinlich jede der einzelnen hunderten Aktionen exakt benennen können muss. Und du musst vermutlich auch immer in der Rolle bleiben, selbst wenn die Geschichte total blödsinnig ist.
Ja und ja, wobei ich sagen muss, bei den Moves muss ich sagen, Mut zur Lücke. Also du kannst nicht alles auswendig wissen, du kannst nicht jeden Move benennen, weil es gibt ja bei diesen Wrestling-Moves gibt es ja zwei Versionen. Es gibt ja immer die technische Bezeichnung, zum Beispiel Running Shoulder Tackle, und dann gibt es den Eigennamen, nämlich zum Beispiel den Spear. Das sind beides dieselben Moves, aber es sind unterschiedliche Bezeichnungen, und manche Wrestler kommen dann her und denken sich einen ganz besonderen Eigennamen aus für einen Move, der eigentlich völlig anders heißt. Also das bin ich ganz ehrlich, da komme ich dann auch manchmal durcheinander oder kann dann im Eifer des Gefechts auch nicht jeden Move benennen, wenn es dann soweit ist. Und manchmal verwechselt man halt Body Slam und Power Slam im Eifer des Gefechts. Das passiert, Fehler sind nur menschlich, und da nehme ich mich auch nicht aus. Aber ja, man sollte schon grob wissen, was die Jungs und Mädels im Ring dann abfeuern, und sollte das irgendwie benennen können. Und zum anderen die Geschichten, ja gut, die Geschichten bei Wrestling, das ist so auf Soap-Niveau, das ist jetzt nicht sehr tiefsinnig, das ist nicht sehr komplex, spielt jetzt nicht auf mehreren Zeitebenen oder sonst was, das ist alles, dem ist alles relativ leicht zu folgen. Dass ich so einen Moment hatte, wo ich mir gedacht habe, boah, die Geschichte ist jetzt total hohl und ich muss das irgendwie im Kommentar verkaufen, das hatte ich jetzt bei Ivy Wrestling dankenswerterweise noch nicht. Bei NEW gab es das ein, zweimal. Bei einigen Gott sei Dank nicht, da besinnt man sich aufs Wesentliche, aber es gab dann schon so Momente, wo ich mir gedacht habe, inhaltlich das, was jetzt gerade passiert ist, ist logisch quer zu erklären. Also ich habe auch gesagt, okay, Wrestler XY hat jetzt gerade ein Match verloren und fordert als nächstes ein Titelmatch gegen den Champion, wo ich dann auch gesagt habe, das haut jetzt aber irgendwie inhaltlich nicht so ganz hin, das ist nicht ganz logisch. Oder unser General Manager Christian Kobras, der dann vielleicht eine fragwürdige Entscheidung trifft, weil er irgendeine Wrestlerin spontan zum Referee für ein Titelmatch erklärt, wo ich dann auch sage, ah ja, muss man jetzt nicht logisch nachvollziehen können, aber ich sag das da auch im Kommentar. Also ich sag dann auch on air, fragwürdige Entscheidung, mal gucken. Also das nehme ich mir dann auch raus. Ich muss jetzt nicht blind alles verkaufen, was die da mir servieren, sondern ich hinterfragt das dann auch kritisch durchaus mal im Kommentar. Also ich sehe mich da so ein bisschen auch aus der Sicht des Fans, der dann auch dort sitzt und sich denkt, eigentlich macht das keinen Sinn, dass der Typ jetzt ein Titelmatch kriegt. Na, solche Geschichten. Also ich halte da nicht hinterm Berg. Es sei denn, es sind so irgendwelche groben Patzer, wo man dann sagen muss, okay, da muss man hinterher nochmal mit dem Kreativteam reden, was das jetzt soll und so weiter und so fort. Aber an und für sich kann ich auch im Kommentar sagen, na, das finde ich jetzt, ist eine komische Entscheidung und da ist mir auch keiner böse.
Im Zweifelsfall gilt immer, mit Krishan als GM war alles besser. Okay, lass uns das Thema nicht zu sehr ausbreiten, aber vielleicht versucht doch die Zuhörenden nochmal davon zu überzeugen, dass sie zum Indie-Wrestling gehen.
Also Indie-Wrestling ist einfach eine geile Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, weil da ganz viele Menschen mitarbeiten vor den Kulissen oder im Ring, aber auch hinter den Kulissen oder am Mikrofon in meinem Fall, die da einfach wahnsinnig viel Herzblut geben, die da monetär wenig bis gar nichts rauskriegen, aber einfach den Fans in der Halle, egal ob das jetzt 20, 150 oder 3000 sind, denen wollen die eine geile Show liefern. Und Wrestling an sich, es gibt dann die Leute, die hören das Wort Wrestling und sagen, ist doch alles Fake, ist doch alles Verarsche und so weiter. Nee, Wrestling ist für mich eine missverstandene Unterhaltungsform, weil es Live-Action-Stunt-Show mit Geschichte, mit Sport und so weiter verknüpft. Und ich sage immer, wenn mich jemand fragt, was ist Wrestling, dann sage ich immer, es ist Wrestling ist kein echter Wettbewerb, aber es ist ein echter Sport. Und das muss man anerkennen. Und wenn man das einmal live gesehen hat, hat man das auch verstanden. Also holt euch die Tickets.
Absolut. Ich kann mich da nur anschließen, so eine kleine Indie-Veranstaltung live vor Ort zu erleben, ist einfach ein viel geileres Gefühl, als wenn man so ein auf Hochglanz poliertes High-End-Produkt im Fernsehen sieht. Und vermutlich wird es jetzt einen Aufschrei der Zuhörenden geben, aber um ehrlich zu sein, braucht man gar kein WWE oder AEW, wenn man doch deutsches Indie-Wrestling hat. Denn wer braucht schon einen Gunther, wenn man auch einen Heinrich Zonn haben kann oder einen Cody Rhodes, wenn doch Kevin Caden mindestens genauso sympathisch ist. Und alle feiern ja immer noch, dass die WWE mit Vince McMahon damals so einen richtig fiesen Chef hatte. Aber um jetzt mal bei Ivy zu bleiben, die haben ja Krishan und der ist mindestens genauso fies, aber der hat, glaube ich, zumindest keinen Dreck am Stecken. Aber gut, genug davon. Lasst uns doch mal direkt weitermachen und in die Medienschau reinsteigen. Und ich würde mal vorschlagen, damit Sie nicht so lange still sein müssen, dass unsere Stuttgarter Gäste doch mal irgendwas vorstellen.
Ja, zum Thema Medienshow. Tatsächlich, dadurch, dass wir so viel beschäftigt sind, kommen wir gar nicht immer so viel dazu auszutesten, wie wir Lust haben, und zwar wirklich Lust haben. Jetzt gerade sind wir endlich mal dazu gekommen, ich weiß, für die meisten schon alter Hut, aber Dorfromantik auszuprobieren. Und der Benjamin und ich haben da ein paar Runden Dorfromantik gespielt und uns da so eingegroovt. Das war schon echt ganz cool. Kann ich wirklich durchaus auch empfehlen. Sind vergnügliche Abende. Sehr entspannt. Dorfromantik ist ein Brettspiel, was auf jeden Fall Spiel des Jahres geworden ist. Es ist so ein bisschen, also auf jeden Fall sehr gemütlich, weil man miteinander spielt. Ich mag total kooperative Spiele. Und es geht eigentlich darum, möglichst taktisch klug ein Dorf aufzubauen mit verschiedenen Wäldern. Man hat Kornfelder, man hat Städteanteile und entsprechend muss das alles gelegt werden, um bestimmte Punkte zu erreichen. Aber wie gesagt, es ist halt jetzt nicht auf Zeit oder in Konkurrenz, also wirklich sehr entspannt. Und jede Partie bringt so ihre eigenen Specials mit sich. Also das macht wirklich Spaß und witzigerweise ist es auch auf einem alten Computerspiel basierend. Das hat mir der Benjamin verraten. Also das, das kann ich durchaus auch mal empfehlen für einen gemütlichen Abend. Und für alle, die es interessiert, die danach gucken wollen, also Spiel, wie gesagt, heißt Dorfromantik und der Verlag ist Pegasus.
Na, das klang doch ziemlich positiv. Wollen wir vielleicht mal was Negatives bringen? Was meinst du, Jörg? Hast du was Negatives?
Ich? Was Negatives? Wie kommst du denn da drauf? Ja, ich habe einen Film mitgebracht, aber ich habe auch noch was Positives, Kurzes am Schluss. Ganz frische Eindrücke. Aber jetzt erstmal das Negative, und zwar geht es um einen Film, der auch schon was älter ist, und zwar Speak No Evil, das Original, das dänische Original von 2022. Der kam letztes Jahr, poppte der nochmal hoch, weil das amerikanische Remake kam. Also man sieht schon, der hatte einen gewissen Erfolg, so dass die Amerikaner meinten, den müssen wir nochmal machen. Haben auch einiges verändert. Und das ist so ein Film, der die Gemüter erhitzt in der einen oder anderen Richtung. Bei mir eher nicht so wie gedacht. Ja, erstmal für die, die keine Ahnung haben, worum es da geht. Wie gesagt, ein dänischer Psychothriller aus 2022. Indem ein dänisches Paar mit seiner Tochter im Urlaub eine niederländische Familie kennenlernt. Und von denen werden sie eingeladen, doch mal ein Wochenende bei ihnen zu bringen. Und was zunächst wie ein harmloser Besuch beginnt, entwickelt sich dann Schritt für Schritt zu einem immer unbehaglicheren und verstörenden Trip, der ja auch ziemlich übel dann endet. Und der ist vor allem ein Kritikerliebling, der Film. Deswegen hatte ich, der jetzt auch, sagen wir mal, gerne mal was aus der Arthouse-Ecke guckt, eigentlich recht hohe Erwartungen. Und es wird oft auch als Arthouse-Horror verkauft. Aber ja, Horror weiß ich nicht. Also da gibt es ein paar Schockeffekte, aber ansonsten würde ich ihn da eher nicht einsortieren. Aber wie gesagt, ich habe einige Probleme mit dem Film, den man aber, wie gesagt, mit zwei Brillen sehen kann. Denn es geht in dem Film darum, ja, dass halt diese Höflichkeit und die Harmoniesucht der Leute dazu führt, dass man immer wieder zulässt, dass andere Leute die eigenen Grenzen überschreiten. Und das, ja, das wird dann halt hier ziemlich überspitzt dargestellt. Und das macht halt auch so unangenehm zu gucken, weil man halt ständig sich, also man kann sich zwar in die Figuren reinversetzen, diese Dänen, die halt dann von den Holländern ständig, also fängt ganz harmlos an, ne? Die Frau, die dänische Frau ist Vegetarierin und das weiß der holländische Gastgeber auch und serviert ihr dann erstmal einen Wildschweinbraten und sagt, ja, probier doch mal, ist ja nur ein kleines Stück und so weiter. Und sie macht es dann natürlich auch, wo ich schon dachte, naja, also wenn ich so meine Tochter, die ist Veganerin, die hätte ihm vorher gezeigt und gesagt, auf keinen Fall. Genau, so fängt es halt an und wird dann halt immer schlimmer, bis hin zu Mord und Totschlag, so viel kann man vorwegnehmen. Und viele Kritiker feiern den Film halt, weil er so eine unglaublich unangenehme Atmosphäre aufbaut. Und ich sage, ja, ich fand den auch unangenehm, aber eher, weil er halt unheimlich schlecht geschrieben ist, wenn man halt, wie ich, Wert auf Logik und glaubwürdige Figuren legt, was ich nicht nur als Zuschauer tue, sondern ich bemühe mich zumindest als Autor, auch meine Figuren halbwegs glaubwürdig zu machen und die Handlung so mehr oder weniger logisch aufzubauen. Und also, was diese dänische Familie da für Sachen bringt, ich habe den Film mit meinem Filmbuddy geguckt, wir waren beide, also, normalerweise sind wir so Leute, wenn man einen Film guckt, hält man die Schnauze, man guckt den Film und am Ende unterhält man sich drüber. Aber während des Films wird der Mund gehalten. Aber wir konnten beide nicht an uns halten und brach aus uns heraus, so, boah, wie doof kann man sein und das gibt's doch nicht. Und ja, klar, das war ja klar, dass sie das auch noch machen. Also wir sind dann irgendwann völlig abgedreht. Ja, also ich fand es einfach unglaublich anstrengend, da zuzugucken, aber halt eben im negativen Sinne. Und das haben dann auch alle Klischees wie, ja, das Kind vergisst seinen Teddybär oder das Handy hat natürlich dann keinen Empfang, wenn man es gerade braucht und so weiter. All diese Dinge kommen auch noch dazu, dass man halt wirklich denkt, also dass nichts davon ist nachvollziehbar. Und wenn man einen gesellschaftskritischen Film macht, dann soll der einem ja den Spiegel vorhalten. Und wenn ich mich im Spiegel nicht wiedererkenne, dann funktioniert der für mich halt nicht. Gut, man kann das halt jetzt so oder so sehen. Wie gesagt, viele Kritiker feiern den. Aber diese Arthouse-Fuzzis sind dann teilweise auch schon schockiert, wenn dann irgendjemand verstümmelt wird oder so. Und der klassische Slasher-Film wird dann hingegen wiederum als Gewaltporno niedergeschrieben. Also ganz kann ich das auch nicht ganz verstehen, warum da die Kritiker den so toll filmen. Mein Fazit, wer ihm Logik und glaubwürdig handelnde Charaktere wichtig sind, der sollte da einen großen Bogen drum machen. Alle anderen bitte sehr, aber meine Warnung, es ist wirklich nicht annähernd so sehenswert, wie es immer heißt.
Okay, und du hast ja noch was mitgebracht, hast du gesagt?
Ja, Thema Brettspiel fiel mir das gerade ein. Und zwar ein Spiel, das auf der Auswahlliste zum Spiel des Jahres war. Und gerade an diesem Wochenende hatte ich Familientreffen und das kam sehr gut an. Das heißt Flip 7. Das ist eigentlich eine ganz simple Spielmechanik. Es gibt die Karten von 0 bis 12. Die 0 und die 1 gibt es genau einmal, die 2 gibt es zweimal, die 12 gibt es zwölfmal. Und man versucht, möglichst viele Punkte zu kriegen. Also man kriegt immer, jeder kriegt eine Karte und dann wird man gefragt, willst du noch eine? Denn der Haken ist, wenn man eine Karte zum zweiten Mal bekommt, also die zweite 12 oder die zweite 11, dann kriegt man gar keine Punkte. Und dann muss man sich halt ausrechnen, ne, nehme ich noch eine? Also so reine Push-Your-Luck-Mechanik nennt man das, ne? Traut man sich, nimmt noch eine oder sagt man, nee, ich behalte das, was ich schon habe? Und wir haben das jetzt in der Gruppe mit 12 Leuten gespielt. Da macht es so richtig Spaß, weil man halt auch mit den anderen mitfiebern kann. Und dann redet man ihnen noch, ja komm, nimm noch eine. Und dann lässt man sich reinquatschen und nimmt noch eine, wo man schon ziemlich viele Punkte auf der Hand hat. Und dann ist es natürlich eine, die man schon hat. Ja, es gibt noch ein paar Bonuskarten, wo man halt Leuten dazu zwingen kann, mehrere Karten zu ziehen. Oder wo man halt dann doch mal eine Karte zweimal haben darf. Ist in 5 Minuten erklärt und gerade in großen Gruppen wirklich zu empfehlen. Wer sowas sucht und für Leute, die jetzt, sagen wir mal, keine Hardcore-Spieler sind, sondern was suchen, so eine große Gruppe, schnell erklärt, genau richtig, Flip 7.
Sehr schön. Dann haben wir ja quasi fast schon einen positiven Abschluss, was deine Medienschau angeht. Voll ungewöhnlich für dich. Tobias, hast du vielleicht auch was Positives oder was Negatives?
Dann kann man sich drüber streiten. Ich habe es tatsächlich trotz Kleinkind letztes Wochen mal wieder ins Kino geschafft und wir haben es tatsächlich das Tanubis Manitou angeguckt. Ich weiß nicht, ob das in diesem Format schon besprochen wurde. Ich wollte ihn unbedingt sehen, weil ich vor 25 Jahren den ersten Teil des Shōnen Manitou natürlich wie viele, viele andere auch sehr gefeiert habe. Und ich so das Gefühl hatte, der Film ist jetzt so ein angenehmer Rückwurf in eine Zeit, wo alles irgendwie einfacher und irgendwie besser war. Und wir haben es ihn angeguckt in einem relativ vollen Kino, was bei Komödien immer gut ist, weil irgendjemand lacht dann immer und dann lacht man mit und dann ist das eine gute Stimmung. Ich will gar nicht so viel auf die Story eingehen, die ist aber eher Mittel zum Zweck. Das namensgebende Kanu ist wie auch der Schuh im ersten Teil einfach nur so ein MacGuffin, so ein Plot-Device, hat eigentlich gar nicht viel im Film zu tun. Und letztendlich ist es einfach mehr vom selben, würde ich sagen. Ein paar gute Gags sind dabei, das macht alles Spaß, die Figuren harmonieren auch wieder zusammen und wer sich noch nicht hat spoilern lassen, es gibt so ein, zwei kleinere Twists in der Story, wo man sich dann auch als Zuschauer denkt, okay, kreative Idee, kann man so machen. Mir hat er ganz gut gefallen, ich hatte meinen Spaß, aber es war jetzt natürlich nicht die Granate wie der erste Teil, weil der Schuh des Manitou hat natürlich auch extrem von dem Effekt gelebt, dass ihn vorher keiner auf dem Zettel hatte. Da hat keiner damit gerechnet, dass das so eine Riesennummer wird und dass der so gut wird. Klar, beim zweiten waren jetzt die Erwartungen höher und ich glaube, bei vielen wurden die Erwartungen auch nicht ganz erfüllt. Wie gesagt, mehr vom selben, nett, ganz witzig. Man konnte ein paar Mal gut lachen, aber jetzt nicht das Rad neu erfunden.
Dann habe ich genau wie der Jörg auch zwei Medienschauen mitgebracht, nämlich einerseits ein Update und dann noch eine gemeinsame Medienschau mit dem Tobias. Oder zumindest wird er ein bisschen Fachwissen einfließen lassen. Aber letztere mache ich ganz zum Schluss, denn das ist ein Krimi-Abenteuer, das passt dann auch schon sehr gut zum Hauptthema, sodass ich erstmal mein Update bringe. Und mein Update ist über eine Superhelden-Comic-Reihe, die wir über viele Episoden hinweg hier im Podcast begleitet haben. Und deswegen rede ich natürlich wieder mal über Starchild vom Hamburger Zeichner Hannes Klesse. Der erste Zyklus ist ja nun schon seit einiger Zeit abgeschlossen. Und wir erinnern uns, da ging es um den Kampf zwischen dem genetisch getunten Muskelprotz Boas Baram Balls und dem Mutanten Indigo. Auf dem ersten Blick war das nur ein super simpler Superheldenkampf, der aber auf der Metaebene vom Konflikt zwischen Wachstum und Wohlstand auf der einen Seite und Umweltschutz und Radikalisierung auf der anderen Seite handelte. Spannend dabei war, dass es kein reines Schwarz-Weiß gab, sondern dass alle Figuren irgendwie grau und aus ihrer Perspektive heraus nachvollziehbar waren. Und das alles ist nun 17 Jahre her und die Megametropole Global City hat sich von den Wunden dieses Kampfes erholt. Aber sie hat sich auch verändert, denn war der Mutant Indigo damals noch eine Besonderheit, ist die Stadt nun einerseits von einheimischen Metamenschen, also den potenziellen SuperheldInnen, sowie andererseits von violettfarbenen Geflüchteten aus fernen Ländern bevölkert. Und das führt, aufgepeitscht durch die Medien, natürlich zu internen Konflikten. Und ich muss da gar nicht so viel vom Worldbuilding beschreiben, man muss nur an den Zeitungskiosk gehen und sich mal die Machwerke von der Springerpresse angucken, dann weiß man rasch, wie sehr sich Hannes von der Gegenwart hat inspirieren lassen. Die Protagonistin des neuen Zyklus, der den unheilvollen Namen Kriegsgeneration trägt, ist Audora, die pubertäre Tochter von Indigo. Die hat deswegen entsprechend Superkräfte und auch eine ziemliche Bindungsstörung, weshalb sie als Schulmobberin zu Sozialstunden verteilt wird. Und zwar ausgerechnet in der geflüchteten Unterkunft, die von Boas, also dem Antagonisten des ersten Zyklus, geleitet wird. Und der ist nun scheinbar endgültig auf die gute Seite gewechselt, während Eudora einmal zu oft das AfD-TikTok durchgescrollt hat, weshalb Konflikte natürlich nicht ausbleiben. Und dann gibt's noch ein bisschen Worldbuilding rund um die SuperheldInnen, die gar nicht so super sind, und dann sind die 36 Seiten auch schon vorbei. Und ich muss sagen, schade, dass sie schon vorbei waren, denn Kriegsgenerationen macht mit einer Setting-Mischung aus unserer echten Welt, einer Coming-of-Age-Story inspiriert von den X-Men und definitiven Anleihen von The Boys echt Lust auf mehr. Und wir erinnern uns, im ersten Zyklus habe ich ja wirklich ein paar Hefte gebraucht, um mich mit der Starchild-Serie anzufreunden. Aber in diesem zweiten Zyklus habe ich bereits nach dem ersten Comic den Eindruck, dass das eine richtig großartige Geschichte wird. Und außerdem gilt, was ja immer gilt, unterstützt deutsche Indie-Comics und klickt daher jetzt sofort in den Shownotes auf den Kickstarter, damit der Comic ratzfatz finanziert wird. Denn ich habe dankenswerterweise eine Vorab-PDF bekommen. Ja, das war positiv. Lass uns noch ein bisschen negativ werden. Denn zum Schluss habe ich ein Krimi-Abenteuer mitgebracht oder eigentlich ein ganzes Krimi-Rollenspiel, da der 47-seitigen PDF auch ein Regelwerk beiliegt. Und zwar rede ich von Das Gewicht der Wahrheit, publiziert vom YouTube-Kanal Pen & Paper Deutsch und erst kürzlich auf DriveThruRPG für 2,99 € erschienen. Und da ich Krimi-Rollenspiele ja mag und historische Settings interessant finde, habe ich mir das mal gegönnt. Und naja, ich glaube, ich hätte mir das Geld lieber sparen können, weil, naja, hört einfach zu. Aber von vorn. Die Geschichte spielt in einem kleinen Bauerndörfchen mit dem Namen Feldberg im Jahr 1835. Der örtliche Küster, bekannt für seine Geldschulden, ist verschwunden. Der Pfarrer macht sich natürlich Sorgen, also bittet er die SpielerInnen, doch mal nachzuforschen, was da denn nun passiert ist. Tja, und das ist dann auch schon die ganze Geschichte. Man fragt sich halt so rum und sucht nach ein paar Spuren. Natürlich verdächtigt man erst einmal die falschen Leute, bevor es dann einen potenziell tödlichen Showdown gibt. Aber was weiß ich schon, Tobias, du hast das Abenteuer ja auch gelesen. Wie fandest du es denn aus der Perspektive eines Krimispielautors?
Ich will jetzt ganz klar mal vorwegschicken, dass ich mit Pen and Paper Rollenspielen bislang so wenig bis gar keine Berührungspunkte hatte. Das heißt, wie das Ganze so spielerisch abläuft, das kann ich nur vermuten, das kann ich nur erahnen. Ich habe ein paar Bekannte, die das machen. Ich habe auch einen sehr guten Kumpel, der regelmäßig auf DSA spielt. Ich weiß natürlich ungefähr, wie das gehandhabt wird, aber so in kompletten Spielablauf oder Reglement bin ich da jetzt einfach nicht verankert. Ich habe mir das angeguckt. Und ich muss sagen, das Setting allein, das eben, was war das, 1835, glaube ich, ne? Dass das eben zu einer wesentlich früheren Zeit spielt und nicht heute in unserer Moderne, fand ich relativ erfrischend, weil das zum einen natürlich so einen neuen Twist mit reinbringt, den man jetzt in nicht vielen Krimi-Spielen oder Krimi-Rollenspielen wahrscheinlich hat. Aber zum anderen die Möglichkeiten innerhalb der Spielwelt natürlich auch limitiert, weil es gibt kein Internet, es gibt kein Handy und so weiter. Man muss sich halt durchfragen, man muss sich durchschlagen und so weiter. Und wie du es gerade gesagt hast, es gibt so ein paar falsche Fährten, es gibt so ein paar Leute, die vielleicht zu schnell unter Verdacht stehen, Fragezeichen. Du hast es dann gerade schon angesprochen, es gibt auch einen Showdown, der, ich glaube, auf eine von sechs möglichen Weisen enden kann, wenn ich das richtig gesehen habe.
18 sogar.
Sind's, okay, dann habe ich nicht aufgepasst, genau. 8 verschiedene Enden, je nachdem, wie man da dann eben am Schluss agiert und wie man da am Schluss spielt. Und wie gesagt, trotz der Tatsache, dass ich eigentlich mit Pen & Paper bislang keine Berührungspunkte hatte und nur vermuten kann, wie sowas abläuft, habe ich beim Lesen schon das Gefühl gehabt, oh, das würde ich gerne mal spielen oder der Spielleiter sein in dieser Fassung, weil das klingt schon irgendwie spannend, weil man kennt Pen and Paper halt, man würfelt und dann hast du entweder den Ork unlimited oder nicht, aber hier ist es halt ein bisschen was anderes. Hier gibt's keine Orks, hier gibt's keine Kämpfe oder fast keine Kämpfe, sondern stattdessen muss man Orte untersuchen, Hinweise entdecken, Lügen entlarven und so weiter. Und das ist weiß nicht, ob es das in der Art schon öfter gab, aber ich fand es ziemlich pfiffig. Mir hat das Spaß gemacht beim Durchlesen und ich kann mir vorstellen, dass das für einen vergnüglichen Abend sorgt.
Ich finde es super faszinierend, dass du als jemand, der noch nicht gespielt hat, wirklich gehuckt ist, während ich jetzt zu einem Rundumschlag aushöhlen werde, wie scheiße das Abenteuer eigentlich ist. Aber bevor ich gleich zu diesem Rundumschlag komme, kurz noch was zum beiliegenden Mini-Regelwerk, welches nur 2 Seiten lang ist. Das basiert auf einfachen W6-Proben und funktioniert solide. Aber für das, was es eigentlich sein will, ist es dann doch etwas zu verkopft. Auf dem Pen & Paper Deutsch YouTube-Kanal wird es vorgestellt, Links wie in meinen Shownotes. Aber wenn man fast 11 Minuten für die Vorstellung der Regelmechaniken und nochmal knapp 10 Minuten für den Charakterbogen an sich braucht, dann ist es vielleicht doch alles nicht ganz so einsteigerfreundlich, wie man selbst von sich behauptet. Aber okay, jetzt geht's wirklich los mit dem Verriss. Ich muss nämlich zugeben, ich habe lange nicht mehr so ein schlechtes Abenteuer gelesen, welches in der B-Note nochmal heftigst abgewertet wird. Denn der Krimi-Plot an sich ist, naja, sagen wir mal halbwegs solider. Okay, wir sind fair, er ist halbwegs solider. Aber er besteht im Prinzip nur daraus, dass man sich halt rumfragt und deshalb der Reihe nach falschen Spuren folgt, bis man irgendwann mal an der richtigen Adresse ist. Dabei soll der wahre Täter eigentlich langsam auf dem Radar der ErmittlerInnen auftauchen, aber wenn die SpielerInnen halbwegs eins und eins zusammenzählen können, dann passiert Folgendes. Und Achtung, ich spoilere jetzt mal grob, also nutzt lieber die Kapitelmarken, wenn ihr das Abenteuer noch kaufen wollt, aber nochmal Spoiler, kauft's euch nicht. Also relativ zügig treffen die SpielerInnen auf den Täter. Weil das ja ein kleines Dörfchen ist, da läuft man sich tagtäglich über den Weg und der Typ verhält sich eh komisch, das kann man noch nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, das Gewicht der Wahrheit wird ja damit beworben, dass es für Neulinge geeignet ist und mindestens Einsteiger-Spielleitungen werden das Charakterspiel nicht nuanciert genug schaffen, als dass der Typ nicht direkt einen blinkenden Pfeil über den Kopf hat, wo verdächtig draufsteht. Jedenfalls, dann würfelt man halt eine Wahrnehmungsprobe und ihr könnt jetzt mal alle eure Statistikkenntnisse aus der Schule wieder rausholen und überlegen, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeit mit einem sechsseitigen Würfel ist, dass, wenn vielleicht 3, realistischerweise vielleicht sogar 5 oder 6 Würfel geworfen werden, mindestens eine einzige 4, 5 oder 6 erreicht wird. Das ist nämlich schon ein Erfolg. Also, es ist fast unmöglich, diese Probe nicht zu schaffen. Und dann fällt den Ermittelnden der fehlende Goldknopf des ohnehin schon sehr verdächtigen Typen auf. Und dann wissen wir alle, was dann passieren wird. Denn so ticken nun mal RollenspielerInnen. Sämtliche letztendlich sowieso falschen Spuren werden links liegen gelassen, weil jetzt einfach jeder potenzielle Ort, wo man irgendwo hinkommt, akribisch nach diesem blöden Goldknopf abgesucht wird, der dann auch zufällig genau da liegt, wo Blut- und Kampfspuren zu finden sind. Also zack, das halbe Abenteuer mit einem einzigen, fast unmöglich zu verpatzenden Würfelwurf übersprungen und man hat den Täter. Und dann gibt's halt noch einen bleihaltigen Showdown, schon ist das Ganze vorbei. Und dieser Showdown enttäuscht dann auch nochmal richtig, denn im Kopf des Autors klang das wohl alles ziemlich dramatisch. Wie gesagt, es gibt 8 verschiedene Enden, aber wenn man sich die Situation einfach mal spielmechanisch durchdenkt, dann reicht es einfach, wenn alle SpielerInnen stumpf auf den Täter einprügeln, weil es ihm quasi unmöglich ist, so viel Schaden auszuteilen, dass die ganze Gruppe stirbt. Ihr merkt also, der Kriminalfall hat mich jetzt nicht überzeugt. Aber dazu kommen noch so viele unlogische und nicht durchdachte Kleinigkeiten, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und damit meine ich jetzt nicht mal irgendwie Schreibfehler wie Schrottflinte oder das gesprochen wird teilweise vom späten 19. Jahrhundert, obwohl man ja 1835 spielt. Aber das Gewicht der Wahrheit scheißt halt so stark auf historische Authentizität, dass man wirklich den Eindruck hat, dass der Autor einfach einen super generischen Krimiplot geschrieben hat und damit er irgendein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Krimi-Rollenspielen hat, wie, weiß ich nicht, Private Eye oder auch Xulu, da hat er dann die Geschichte blind ein halbes oder ein Dreiviertel Jahrhundert lang nach vorn verlegt, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was das für seine Spielwelt für Konsequenzen hat. Um mal ein ganz simples Beispiel zu nennen, die Bauernhäuser in diesem 250-Seelendörfchen am Ende der Welt haben Innenbäder mit WCs. Und macht euch doch mal den Spaß, falls eure Großeltern noch leben und die zufällig auch noch vom Dorf kommen, und fragt die doch mal, wann in ihrem Dorf die ersten innenliegenden WCs eingebaut wurden. Ihr werdet überrascht sein und Spoiler, es war nicht 1835. Und was mich noch mehr aufregt, ist der Einsatz von KI. Und ja, das ist ein schwieriges Thema, zudem haben alle ihre eigene Meinung, aber wenn ich schon KI für die Bildgenerierung nutze. Und das ist gerade hier völlig unnötig, weil man bei dem Setting problemlos hätte lizenzfreie historische Fotos nehmen können, dann sollte ich doch eventuell darauf achten, dass die dargestellten Personen nicht moderne Kleidung und Waffen tragen oder dass es 1835 vielleicht keine elektrischen Straßenlaternen gab. Also es tut mir leid, dass ich jetzt so ein Indie-Projekt wirklich in Grund und Boden kritisieren muss, aber das ist alles so lazy gemacht und so wenig durchdacht, dass es mich wirklich aufregt. Und vor allem halt auch, weil es von einem YouTube-Kanal kommt, der ja für seine Tipps fürs Abenteuerschreiben bekannt ist. Also offensichtlich, er hat seine Tipps nicht selbst berücksichtigt. Und das ist wirklich ärgerlich. Ja.
Ja. Solche inhaltlichen Tatsachen sind mir jetzt nicht sofort aufgefallen. Ich fand es einfach spannend, einen Krimi mit der Pen-and-Paper-Mechanik zu kombinieren. Das kannte ich so bisher noch nicht. Gab es anscheinend auch schon häufiger und schon deshalb, wenn du es jetzt so sagst. Also du siehst den unterschiedlichen Blickwinkel. Ich habe mir so gedacht, ja, kann als Pen-and-Paper funktioniert. Vielleicht ist das ja ganz nett. Und du zerlegst das jetzt quasi so bis ins Kleinste, weil es eigentlich inhaltlicher Quatsch ist und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich hast du damit absolut recht, aber wie gesagt, ich kenne die Spielmechanik nicht und deswegen bist du da jetzt definitiv der Experte und dann folge ich deinem Urteil.
Oh, endlich mal irgendjemand, der meinem Urteil folgt. Jetzt fühle ich mich gleich viel wichtiger.
Du hattest mir das geschickt und ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, ja, ich habe keine Ahnung von dem Kram, Pen and Paper, ne, aber liest sich ganz nett und wäre wahrscheinlich auch in einem anderen Universum, wäre das wahrscheinlich auch ein schöner Aufhänger für so ein klassisches Krimispiel, wie es wir eben gemacht haben oder wie es die großartigen Leute von Magnificum machen. Aber dann hätte man da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen gepackt.
Na gut, nachdem wir uns jetzt so aufgeregt haben, kommen wir doch einfach mal zu Spielen, die wirklich gut sind, Kriminalfällen, die wirklich gut sind und uns wirklich mitreißen. Und da haben wir, wie gesagt, drei Experten zu Gast. Und vielleicht fangen wir wirklich mit dem allersimpelsten Grundlagen an. Was ist denn überhaupt ein Krimispiel?
Mit meinen eigenen Worten würde ich ein Krimispiel als ein kooperatives Spiel, was tendenziell auch solo spielbar wäre, bezeichnen, wo man alleine oder im Team anhand von Dokumenten verschiedenster Art, Fotos, Lageplänen, Postkarten, oft dabei der klassische Tankbeleg. Bei den meisten Krimispielen, die ich jetzt auch als Spieler kenne, gemeinsam noch mit einer multimedialen Komponente. Klassiker sind hier auch zum Beispiel Zeugenaussagen, die man sich anhört. Videoüberwachungsaufnahmen und ähnliches und man selbst oder das Team geht wie so ein klassisches Tatort-Team daran, macht sich Notizen, fertigt einen Zeitstrahl an, versucht Theorien fundiert zu klaren Aussagen zu formulieren, hört vielleicht bei Zeugenaussagen eher auf die Hintergrundgeräusche, weil die wichtiger sind wie die Aussage selbst. Also es gibt per se relativ leichte Krimispiele, die auch bewusst für Einsteiger konzipiert wurden, bis hin zu sehr komplexen, wo ja die Tätigkeit vielleicht ähnlich wie gerade angesprochen mit dem Krimi Pen and Paper, wenn es gut gemacht ist, springt dir die Lösung nicht direkt ins Gesicht. Wie versteckt die Lösung letztendlich ist, liegt dann oft am Hersteller oder auch dem angestrebten Schwierigkeitsgrad des Spiels. Darf aber jeder gerne noch ergänzen. Mir fallen bestimmt tausend Sachen nicht ein, die so ein klassisches Spiel ausmachen. Vor allem ist es, glaube ich, auch so die Kommunikation am Tisch. Es gibt meistens keine Spielanleitung in den Krimispielen aus den klassischen Fallakten nicht. Natürlich gibt's viele Spiele mit Krimi-Thematik, aber gerade uns drei hier als Gäste macht, glaube ich, eher die klassische Fallakte aus, Beweismaterial zur Auswertung. Und ja, die Gruppendynamik, wie organisiert sich das Team? Geht man miteinander alles durch? teilt man sich auf, macht jede Viertelstunde einen Faktencheck miteinander. Also das ist wahnsinnig unterschiedlich. Wir kennen das aus Testspielrunden, Tobi, du vielleicht auch, wie unterschiedlich Teams einfach an so ein Spiel rangehen. Da gibt's auch per se kein falsch oder richtig. Manche schreiben Protokoll, andere verteilen ganz klar, wer kümmert sich um Namen und Daten, wer macht offene digitale Fährten und erinnert dran. Das, ja, ist letztendlich eine dynamische, kooperative Art, ein Rätsel zu lösen, ohne dabei in die Richtung Escape Room Spiele zu gehen, wo es eher um dieses Knobeln, Dechiffrieren und ähnliches geht.
Das kann man vielleicht noch ergänzen. Am ehesten ist es halt so, es ist nicht das klassische Brettspiel, das du jetzt irgendwie alle zwei Wochen am Wochenende mal auspackst und mit deinen Freunden spielst, sondern es ist ein einmaliger Krimi-Event, der sich nicht wie ein Spiel anfühlt, im Idealfall, wenn es gut gemacht ist, sondern eben wie eine echte Ermittlung. Und wie es Benjamin gerade schon gesagt hat, es ist im Prinzip, du machst die Schachtel auf oder den Umschlag, das Kuvert, was in welcher Form das auch verpackt ist. Und dann fliegen dir einfach mal so gefühlt zwei Dutzend Dokumente entgegen. Das Spiel nimmt dich nicht an die Hand. Es gibt keinen roten Faden, sondern es heißt einfach, hier ist der Kram, legt los. Und wie es Berg gesagt hat, man teilt sich auf. Wir haben solche Spiele auch schon gespielt mit einem Whiteboard an der Wand und haben uns da die Notizen gemacht und haben da die Linien gezogen von dem einen zum anderen. Wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch. Der Weg ist das Ziel. Und am Schluss kommt man im Idealfall drauf, was passiert ist und wer daran schuld ist. Und bis dahin hat man hoffentlich einen netten Abend. Klar, es ist Arbeit, man muss viel lesen, man muss viel angucken, man muss sehr genau aufpassen. Also es soll sich auch schon ein bisschen wie, in Anführungszeichen, Arbeit anfühlen. Aber Arbeit natürlich, die man gerne macht, weil man dieses Mysterium lösen will.
Kann ich definitiv unterschreiben, auch wenn man immer mal wieder Feedback kriegt, dass es gewisse Rätselarten gibt, die manchen Spielern innerhalb eines Teams vielleicht mehr oder weniger liegen. Und das muss man einfach auch so eingestehen, so eine Art von Spiel nicht für jeden oder jede funktioniert, eben weil es ist nicht, ich lehne mich zurück und trinke drei Gläser Wein und habe die Backen voll mit Marshmallows oder Flips. Es ist, wie du schon sagst, es ist Arbeit, es ist ein kognitives Einsteigen und darauf muss man einfach extrem stehen, glaube ich, um daran Spaß zu finden.
Ich sage immer, die guten Krimi- und Rätselspiele, die machen positives Kopfauer.
Das finde ich auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung. Was ich wirklich immer so unterm Strich sage, wenn Leute fragen, was erwartet mich bei so einem Krimispiel, ist, wenn es gut gemacht ist, dann schlüpfst du wirklich in die Rolle eines Detektivs. Du bist mal für einen Abend und ein paar Stunden Sherlock Holmes mit deinem Team. Oder auch, wie Benjamin schon sagte, viele sind auch eben solo spielbar. Und du hast wirklich ein authentisches Gefühl von, ich bin jetzt hier Ermittler, ich bin an einem krassen Fall dran und ich krieg das irgendwie gelöst. Und das gleichzeitig Herausforderung als auch super cooles Erlebnis.
Also wie gesagt, ich bin nicht nur im Autorenteam, ich spiele auch privat wahnsinnig gerne und viel. Durchaus auch im Genre von Krimispielen oder Fallakten. Jetzt, ich muss gestehen, ich habe nicht jede, die auf dem Markt ist, gespielt, weil der auch kurzzeitig relativ wild geflutet wurde. Aber was mir als Spieler, und die Sicht kann ich, glaube ich, ein bisschen mehr einnehmen, weil ich da mehr an meinen Emotionen bin, wie beim rein Erklären. Ich liebe den Moment, wenn du mit deinem Team da sitzt und aus diesem ganzen Chaos und aus diesen wilden Fantasien, die der Kopf automatisch beginnt zu denken, ob es jetzt stimmt oder nicht, wenn dann plötzlich die ersten Dinger Klick machen und du die Ahnung so im Hinterkopf beginnst und wenn dann das Spiel dich noch schafft, wenn du dir bei einigen Sachen sehr sicher bist, mit einem coolen Twist nochmal zu überraschen und plötzlich passiert in diesem Kopf, okay, wenn das so ist, dann bedeutet es aber das und das und das und dann ist der Fokus und die Aufmerksamkeit ist wie wenn man einen guten Film guckt. Das ist der absolute Wahnsinn. Selbst wenn du da schon 3 Stunden dran saßt und du bist davor noch müde und kaputt ab dem Moment von so einer Erkenntnis, die nochmal alles auf den Kopf stellt, ist unmöglich, da nicht Feuer und Flamme dabei zu sein. Und das sind Momente, die ich als Spieler bei guten Krimispielen wirklich, wirklich liebe, wenn nochmal alles umgedeutet wird. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Ja, aus Autorensicht, also gerade hat der Tobias ja gesagt, so eine Fallakte, da fällt dir alles entgegen, es gibt keine Regeln. Da bin ich jetzt als Spielbuchautor, da habe ich also eine gewisse Linearität. Es gibt einen Anfang, gibt ein Ende, gibt dann verschiedene Wege. Aber da frage ich mich natürlich, wie konstruiert man das? Gerade jetzt hast du noch erwähnt, da gibt es vielleicht noch einen Twist. Wie baue ich denn einen Twist, wenn ich gar nicht weiß, in welcher Reihenfolge sich die Leute irgendwas angucken und wie sie auf ihre Schlüsse kommen? Also da würde mich so die Herangehensweise interessieren, wie ihr, das ist ja unterschiedlich zwischen euch, wie ihr da herangeht und wie ihr dann so ein Spiel aufbaut. Also ohne jetzt Geheimnisse zu verraten, aber so im Prinzip.
Also ich sag mal, so einen richtigen Twist einzubauen, der wirklich so ein Gamechanger ist im wahrsten Sinne des Wortes, das ist natürlich eben im Rahmen dieses Mediums Krimispiel nicht so ganz einfach, weil wie du es richtig gesagt hast, es ist eigentlich im Normalfall nicht linear, sondern man kriegt einfach alles, was das Spiel enthält, serviert und muss sich da irgendwie durchwurschteln. Aber es gibt natürlich so Möglichkeiten und Werkzeuge, da vielleicht hier und da irgendwo was einzubauen, was man erst nach einer gewissen Zeit erkennen kann. Was man nicht sofort auf dem Tisch hat, was man vielleicht erst, da ist vielleicht irgendwo ein Code, den man rauskriegen muss oder ein Passwort, das man entschlüsseln muss oder irgendwas, was man irgendwie zusammensetzen muss und dann ergibt sich erst vielleicht zum Beispiel in digitaler Form ein weiterer Hinweis, den man zum Spielbeginn einfach noch gar nicht auf dem Tisch liegen hatte. Und so kannst du schon zumindest bestimmte Dinge ein bisschen steuern.
Würde ich definitiv so unterschreiben, dass man durchaus sehr, sehr gezielt Dinge den Spielgruppen etwas später zur Verfügung stellen kann, indem man das einfach chronologisch oder durch eine gewisse Hürde etwas weiter nach hinten verlagert in der Story. Und per se so, ich glaube, dass es, zumindest stelle ich mir das so vor, ich habe noch nie ein Buch geschrieben, dass es anfangs sehr, sehr ähnlich ist. Also wenn wir einen Fall entwickeln, wir sitzen meistens wirklich in einer größeren Gruppe zusammen, nicht alle sind aus dem Autorenteam und es wird so ein grober Plot miteinander entwickelt, aus dem man dann später so die Hauptstory des Spiels trägt. Und wenn die steht, also ich sag's jetzt wie, wenn du deinen kleinen Roman vor dir hast, ist meistens der etwas kompliziertere Teil diese Geschichte, die erzählst du ja nicht über Seiten und Sätze, sondern du erzählst die über Dokumente. Sprich, wie zerpflückst du diese Geschichte und über welches Medium lässt du deine Spielgruppe wissen, was du erzählen möchtest? Und je mehr du Informationen zerpflückst, das letztendlich teilweise auch fünffach verstümmelst, eine einfache Aussage, indem du es hier als Fragment platzierst, umso komplizierter, umso schwieriger macht man es einer Gruppe, auf vielleicht diese einzige oder diese eine Aussage zu kommen oder auf, wo war XY um diese oder jene Uhrzeit. Also man kann das wirklich sehr, sehr hart verkomplizieren, diese Geschichte. Und dann geht's klar auch ein Stück weit darum, du willst ja das nicht irgendwie nur kompliziert um des Kompliziertseins willen, sondern du möchtest, dass es innovativ ist, dass die Leute, die zum zweiten oder dritten Mal so ein Spiel spielen, nicht so ein klassisches Schema F kriegen, wo es egal ist, ob es jetzt im Zug spielt oder auf einem Schiff, sondern auch die Art, wie diese Geschichte erzählt wird, wie du auf deine Lösung kommst, mit welchen Methoden du arbeitest, sollte die Spielgruppe im besten Fall überraschen.
Ja, aber wo du gerade das Thema Komplexität angesprochen hast, also was ich mir vorstellen könnte, oder also wenn ich jetzt so an meine Spielegruppe denke, da ist oft die Frustrationstoleranz recht niedrig. Und auch da, weil ihr sagt, es gibt kein Regelwerk, gibt es denn Hilfestellungen irgendwie? Also wenn man jetzt, weil ich stelle mir es halt sehr frustrierend vor, wenn man da 3 Stunden, dann die Zeit neigt sich dem Ende zu und dann sagt man, ja Mist, wir kriegen es nicht hin und dann war es das. Das will man ja wahrscheinlich auch vermeiden, andererseits aber auch den Leuten es nicht zu einfach machen. Wie handhabt ihr das denn, dass Leute nicht frustriert werden und dann nur ein kleines Stück weiterkommen, aber halt nicht feststecken?
Ganz mal aus meiner Sicht vielleicht versuchen zu erklären. Bei uns ist es so, dass wir auf einer spielbegleitenden Website dann eben die Fragen haben, die dann das Ermittlerteam am Schluss beantworten muss. Und dann gibt es halt noch ein kleines Finale und sowas. Und wir haben es jetzt beim aktuellen Spiel, das am 10. September erschienen ist, haben wir es so gemacht, dass man eine dieser Teilfragen, die da gestellt werden, eigentlich relativ früh im Spiel beantworten kann. Also das ist eine relativ offensichtliche Geschichte. Einfach um den Leuten, die sowas noch nie so oft gespielt haben oder vielleicht zum ersten Mal spielen, schon mal ein sehr frühes Erfolgserlebnis zu geben und dann die quasi damit so ein bisschen zu ködern und zu sagen, so, und jetzt wollen wir auch wissen, was da genau passiert ist. Jetzt wollen wir das ganze Ding auflösen. Und wir haben es uns eigentlich auf die Fahne geschrieben, wir wollen jetzt nicht den Award für das schwerste, komplexeste, komplizierteste, ausgefuchsteste Krimispiel gewinnen. Das können andere besser. Aber wir wollen, dass die Leute am Schluss sagen, nach 1,5, 2, 2,5 Stunden, Mensch, das hat uns gefallen, die Geschichte war gut geschrieben und irgendwie haben wir's gelöst. Und das ist so eher mein Anspruch oder unser Anspruch gewesen bei diesen beiden Krimispielen, die wir bisher gemacht haben. Und ja, ich glaube, wirklich den Leuten früh so ein kleines Erfolgserlebnis zu geben oder ihnen was an die Hand zu geben, was sie irgendwie selber entdecken, das hilft dann schon ungemein. Und bei uns ist es dann auch einfach so, dass es auf der Homepage, wenn die Leute wirklich komplett stecken bleiben, gibt's so Stichwort, per Schlüsselwort gibt's dann so ein paar Tipps, die man sich zu bestimmten Stellen ins Spiel holen kann.
Ja, wir handhaben das tatsächlich sehr, sehr ähnlich, auch eine thematische oder stichwortbezogene Hilfe, wenn man mal einen blöden Hänger hat in einem Spiel. Es war auch tatsächlich wesentlich schwieriger, in Anführungszeichen leichteren Fall zu konzipieren, weil gerade vielleicht Menschen, die zum allerersten Mal so ein Spiel spielen und per se selbst ein leichteres Spiel, man muss sich mit so einer Art Spiel erstmal vertraut machen. Also auch mein erstes Mal, wo ich gespielt habe, man hat überhaupt keine Ahnung, welches Detail ist wichtig. Man vergisst voll oft beim Vorlesen sowas wie eine E-Mail-Adresse den anderen durchzugeben, weil du denkst, das ist nicht wichtig. Das kann schon frustrieren, wenn man dann direkt, ohne es zu wissen, vielleicht den schwersten oder komplexesten Fall von einem Anbieter nimmt. Auch Spieldauer. Ich persönlich würde niemals ein Krimispiel spielen mit einer längeren Spieldauer nach einem Arbeitstag. Einfach weil es sehr schnell frustrierend ist, weil man schon einen sehr, sehr klaren Kopf braucht in dem Moment. Also ich brauche ihn. Ich bin da nicht mehr so fit wie mit 20. Aber so unterm Strich, wenn ich mich auf Messen, wir sind relativ viel auf Messen mit anderen ziemlich viel begeisterten Menschen unterhalt, solange die Logik streckt, und ich muss jetzt gerade ganz, ganz arg wieder an dein Rollenspiel-Krimi denken, wenn die Logikstrecke stimmig ist und du hast eine Frage nicht richtig, ist das für die allermeisten Spieler absolut in Ordnung. Wenn aber der Plot an den Haaren herbeigezogen ist oder du an dem Punkt bist, jetzt hast du 3 Stunden intensiv gearbeitet und wie hättest du bitteschön auf diesen Mist kommen können? Das ist oft der Punkt, wo ich jetzt aus Gesprächen zur Rückmeldung kriege, was Menschen einfach frustrieren kann. Aber es ist wahrscheinlich universell, nicht nur beim Krimispiel, sondern ja, bei vielen Dingen.
Wir tatsächlich aber auch, also mit meinen Kumpels und mit meiner Partnerin, wir spielen ja auch oft solche Krimispiele. Ich sage jetzt nicht, welches Krimispiel das war, aber da hatten wir genau diesen Fall, dass dann am Schluss irgendwie so ein kleines, winziges Detail, das so leicht zu übersehen war, dann eigentlich spielentscheidend war und das Ganze drumherum eigentlich nur Staffage war. Dass wir uns dann hinterher einfach so dermaßen geärgert haben, dass wir eigentlich auf den Anbieter, der dieses Spiel entwickelt hat, keine Lust mehr hatten. Und das versuchen wir eben auch bei unseren Spielen zu vermeiden, dass man da am Schluss wenigstens sagen kann, okay, selbst wenn man jetzt da auf dieses eine Detail nicht rausgekommen ist, aber irgendwie war es in sich stimmig und logisch, man hätte drauf kommen können, wir haben es irgendwie verpeilt und so. Das ist mir alles 100.000 Mal lieber, als wenn ich dann irgendwie wieder eine E-Mail vom Verlag kriege, wo dann irgendein Spieler schreibt, ist aber unlogisch, wie hätte man denn da drauf kommen sollen? Also das, gut, hast du immer. Es gibt immer irgendjemand, der sagt, ja, wie hätte ich denn da drauf kommen sollen? Und dann komme ich dann meistens und sage, ja, aber hier und auf dem Weg und über die Möglichkeit und über die Geschichte hätte man drauf kommen können. Und meistens heißt es dann, ja, okay, stimmt, hast du recht. Aber wenn man dann wirklich so ein Krimispiel hat und investiert da einen kompletten Abend und dann ist am Schluss irgendwie so ein Futzeldetail, auf das man nie gekommen wird, das ist dann ärgerlich.
War das dann bei dir so ein Detail, wo man, ich sag's jetzt ganz banal, einfach hätte besser gucken müssen? Oder war das Detail so klein, dass man das auf keinen Fall hätte deuten können, um auf die Lösung zu kommen?
Ich versuche mich gerade zu erinnern, ich glaube, es war Letzteres. Das war nichts, wo man sagen könnte, wenn man sich den Fehler selbst zuschreiben kann als ermittelndes Team, dann ist es nochmal eine andere Geschichte. Dann ärgert man sich über sich selbst, aber wir haben uns über das Spiel geärgert und das ist eigentlich was nicht passieren sollte.
Ja, wir hatten intern auch mal eine relativ hitzige Diskussion. Bei einem unserer Spiele gibt's einen Hinweis, der ist extrem versteckt und trotzdem mit dem Auge eigentlich jederzeit sichtbar, also nicht versteckt in Form von irgendwie wie bei einem Exit eine Zahl in einem Gemälde oder so. Also es ist auf dem Dokument gedruckt. Wir wussten aber, weil wir bestimmte Mechanismen benutzt haben, dass wahrscheinlich 80% der Leute diesen Hinweis, diese Info übersehen werden. Und haben das auch tatsächlich psychologisch noch ein bisschen mehr gepusht. Ich glaube, das ist kein Spoiler, ich mache es ein bisschen grafischer. Es gibt in einem unserer Spiele gibt's Dokumente, die darf man erst im Lauf der Ermittlung öffnen, wegen der Dramaturgie des Spiels. Und sobald ein Dokument geschlossen ist, gehen die meisten Menschen davon aus, das Wichtige ist innen drin. Von außen kannst du dieses Dokument die ganze Zeit schon angucken. Und nebst ganz vielen anderen Sachen gibt es eine super kleine E-Mail-Adresse. Nee, Webseite ist es. Und tatsächlich ist das eins der Dinge, wenn du auf Messen mit Menschen sprichst, die das Spiel gespielt haben, wo sich viele einen Tipp holen mussten und wo wir auch geahnt haben, dass sich einige drüber ärgern werden oder das ja nicht mögen, aber spätestens, es ist fair, es ist sichtbar und dieses, als Ermittler musst du einfach auf Kleinigkeiten achten und wir haben lange überlegt, machen wir es nicht, riskieren wir, dass uns einige Leute wirklich sagen, das ist zu versteckt, wir wollen, das ist ein Spiel, macht es ein bisschen offensichtlicher und wir haben es riskiert und ich glaube, so richtig auf den Deckel gekriegt haben wir noch nicht, aber es ist sehr, sehr oft immer, okay, an welcher Stelle seid ihr hängen geblieben? Ah ja, wie 80% der anderen auch.
Darf ich fragen, in welchem Spiel das war?
Ja, also für die Leute, die jetzt von mir eh schon den halben Spoiler gekriegt haben und nicht den ganzen wollen, die hören kurz weg. Es ist im Dinner, die letzte Arie der alten Dame, ist ein Dokument dabei. Ich kann es dir später auch nochmal, wenn es dich näher interessiert, sagen, was genau es ist.
Ich überlege nur gerade, weil wir haben ja ein paar Spiele von euch gespielt, aber ich glaube, das Ding haben wir noch nicht gespielt.
Ah ja, okay, dann erklärst du dir auf keinen Fall.
Alles gut.
Und wenn wir jetzt über die Entwicklung von so einem Krimispiel sprechen, wie fängt das denn an? Also fängt das an mit, also ich gehe jetzt mal von Mord aus, der, also jetzt als aus Autorensicht, ne? Okay, die Person hat die Person umgebracht mit dem Motiv. Und jetzt brauchen wir ganz viele Spuren und dann brauchen wir noch ganz viele, also ich sinniere jetzt mal, wie ich es machen will.
Ja.
Dann brauche ich noch ganz viele falsche Fährten, die in die falsche Richtung führen, wo man aber dann irgendwann erkennt, dass es die falsche Richtung ist und vielleicht wieder auf die richtige geführt wird. Oder wie macht ihr das?
Also tatsächlich ist bei uns im Team, und das finde ich sehr cool, der Denkansatz immer ganz unterschiedlich. Wir haben einige im Team, die eher so sagen, auf die und die Art von Mechanik hätte ich total Bock. sei es jetzt ein Phantombildgenerator oder sonst irgendwas. Also da gibt's echt einige, die sagen, boah, das wäre mal geil, wenn man sowas in einem Spiel einbauen könnte, und dann zäumt man das Pferd so ein bisschen von hinten auf und fragt sich, okay, das wollen wir haben, wie kriegen wir das am besten in die Story rein? Und natürlich auch der Umkehrschluss, man hat im Prinzip die Story grob schon so stehen und denkt da eben umgekehrt drüber nach, wie verschachtel ich das, wie verpacke ich das, wie kann ich da kreative Rätsel draus basteln. Also das kannst du eigentlich von jeder Richtung machen, und vor allen Dingen, was meine Erfahrung bisher ist, man kommt immer mal wieder auf die ein oder anderen Sachen während der Entwicklung. Man sagt im Moment mal, man hat es irgendwie ausprobiert, aber hey, jetzt geht mir dann ein Licht auf, jetzt man könnte das doch so und so vielleicht noch viel cooler machen. Also es ist manchmal auch ein bisschen so dieses Try and Error.
Mhm.
Wie du schon sagst, also es gibt verschiedenste Ansätze. Ganz, ganz oft ist es bei uns noch nicht mal das Verbrechen. Das klingt jetzt, als wären wir die Megaline. Manchmal ist es uns völlig egal am Start. Ist es ein Mord? Ist es ein Diebstahl? Ist es was auch immer? Ich muss sagen, das ist vielleicht so ein bisschen bei uns das Autorenteam. Wir sind alle sehr, wie drückt man es aus, ohne dass es dumm klingt? Sehr visuelle Menschen. Also bei uns ist dieses, es ist oft eher der Schauplatz, der uns ködert. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr das Beispiel nimmt, Strand Mallorca oder irgendwie ein beduinisches Dorf. Du hast sofort Bilder im Kopf. Und bei uns ist es ganz, ganz oft, dass wir sagen, wir wollen einen atmosphärischen Ort haben. Und meistens ist das der Ort, der die Geschichte ein Stück weit mit, wenn ich auf Zwängen sag, meine ich das nicht negativ, weil in so einem alten Wald- und Schlosshotel in den Bergen passieren einfach keine sehr wilden Sachen wie, keine Ahnung, Laserabsperrungen und ähnliches. Also wenn du sehr authentisch mit dem Setting bist, dann passiert die Geschichte oft von selbst, würde ich jetzt sagen. Und eine der festen Regeln bei uns ist, wenn man sich für eine Thematik entscheidet, dann mit absolut vollem Commitment, nicht ein bisschen, sondern wird da wirklich auch hardcore recherchiert und dann wirklich volles Commitment zum Thema. Und wenn nicht, dann lass uns ein anderes Thema suchen.
Ich sag mal, bei uns ist es ja so, dass die Dark Cases immer so ein bisschen dieses Lokalkrimi-Flair haben, also sowas so die Rosenheim-Cops und was wir da mittelnd im Fernsehen sind, das sind halt wir für die Krimispiele. Ich muss jetzt an der Stelle die Gelegenheit auch einfach mal nutzen, weil ihr habt jetzt die Jungs und Mädels von Magnificum hier eingeladen und ihr habt mich eingeladen. Jetzt bin ich Regionalliga und die sind Champions League.
Ach, das ist doch Quatsch.
Nee. Also kurz mal, muss man ganz klar sagen, Magnificum, was ihr da für Krimispiele abfeuert, ne? Also wir haben den Brand gespielt, wir haben die Sermon Fire gespielt und so weiter. Es sind sensationell gute Spiele gewesen, wo wir hinterher dann in unserer Vierer- oder Fünferrunde immer gesagt haben, boah, war das gut, meine Fresse. Und ihr habt halt auch einfach ganz andere Möglichkeiten. Du sagst es auch, ihr habt ein Autorenteam. Bei uns, die Spiele entstehen mehr oder weniger durch 1,5 Personen. Die Hauptarbeit mache ich. Dann habe ich meine Partnerin noch, die immer so ein bisschen den Background-Check und den Reality-Check macht. Macht das alles so Sinn, was ich mir da ausdenke und so weiter? Wir haben technisch nicht so viele Gimmicks und Gadgets mit drin, wie wir sie gerne hätten. Da haben andere Krimispiele, auch die Spiele von Magnificum, teilweise so viele Interaktionsmöglichkeiten. Ich denke da an Überwachungskamera-Videos und so weiter und so fort, was ihr da alles eingebaut habt. Das können wir gar nicht leisten, weil wir die Mittel gar nicht dafür haben. Wir versuchen uns da irgendwie so ein bisschen aufs Wesentliche zu konzentrieren und ein nettes kleines Krimispiel zu zaubern. Aber das, was ihr da immer abfeuert, also bislang wirklich ausnahmslos erste Klasse, das muss man ganz klar sagen.
Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das bedeutet uns wirklich gerade von einem Mitkollegen viel. Also wirklich danke für das Kompliment mit einer guten Liga. Ich glaube, unterm Strich, das wirst du auch wahnsinnig gut kennen, ist auch so ein bisschen immer der Spagat zwischen bist du bei einem Verlag, weil ein Verlag, der hat, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, manchmal irgendwie gewisse Fristen, die du einhalten musst, dann wirst du vielleicht mit einem bestimmten Budget für den Druck oder bist schon limitiert an sich wegen der Auflage. Das sind, glaube ich, per se einfach so Sachen, die wir zum Glück nicht haben. Aber wie so oft in der Branche ist nicht alles Gold, was glänzt. Also das bedeutet dann halt auch, dass, wie du sagst, Autorenteams am Schluss sind es bei uns zwei Leute, die durch den Grafiker ergänzt dann das Projekt hochziehen. Das sind schlaflose Nächte. Das sind, du trinkst 200 Kaffees am Tag. Ja, du klickst manchmal durch Sachen, ohne dass dein Kopf noch bei der Sache ist. Und das ist schon ein, ich denke, bei jedem, der da reingeht, ein krasses Commitment, was man vielleicht erst dann sieht, wenn man selber diesen Prozess kennt. Deswegen bin ich da auch nochmal das Kompliment tatsächlich doppelt wertvoll, weil du kennst es mit dir, du weißt, was hinter dieses klassische eine Handvoll Papier für 24 Euro steckt. Es ist schon Wahnsinn, wie man sich auch in Details verlieren kann und auch immer wieder die Frage, wie viel Zeit gibst du dir, wo es uns vielleicht manchmal gut tun würde, wir hätten einen Verlag im Hintergrund, der sagt jetzt, beeilt euch mal, wir haben in Anführungszeichen den Luxus, den es aber vielleicht für den Spieler oder die Spielerin gar nicht so brauchen würde, zu sagen, nee, wir schieben ganz bewusst nochmal einen Monat, weil wir sind halt echt so scheiß Detailfetischisten. Und ob das jetzt so die lukrativste Herangehensweise ist oder ob es besser wäre. Und die Fälle wären wahrscheinlich gar nicht schlechter. Ich weiß gar nicht, wie viel der Spieler oder die Spielerin mitschneidet. Aber ja, es fließt halt immer wahnsinnig viel Persönlichkeit und auch, ja, wie will man es gerne haben rein. Gerade wenn man sich selbstständig macht mit, ich glaube, egal ob als Autor, als Podcaster, als Wrestling-Sprecher, jeder, der sich mit irgendwas selbstständig macht, hat einen eigenen Anspruch, eine eigene Ästhetik, und der so nah wie möglich zu kommen, ist natürlich von jedem von uns der Motivator gewesen, auch das Business zu machen.
Es muss man mal ganz klar sagen, ihr habt euch mit der Sache selbstständig gemacht, bei euch hängen da Jobs dran, bei euch hängen Existenzen dran, bei uns ist das aus einem Hobby entstanden und wir machen das, haben jetzt diese beiden Spiele nebenbei gemacht, wir gehen beide Vollzeit arbeiten, wir haben unsere Jobs, wir haben unser Kind hinsitzen.
Dann doppelt Hut ab.
Dafür haben wir jetzt auch 2,5 Jahre gebraucht für das neue Spiel. Das ist dann wieder die andere Seite, aber wir haben ja Gott sei Dank mit meiner Verlag einen Partner, der da auch relativ entspannt war und gesagt hat, naja, dann kommt es halt ein halbes Jahr später, wenn es jetzt nicht schafft. Also das ist Gott sei Dank bislang eine sehr unkomplizierte Zusammenarbeit gewesen.
Ja, das ist sehr schön, freut mich.
Aber wo ihr gerade sagt, hier, wie ihr angefangen habt und so weiter, da interessiert mich auch noch, also bin ja auch schon was älter, wenn es um Krimispiele geht, erinnere ich oder habe ich mich jetzt im Laufe des Gesprächs an Sherlock Holmes Kriminalkabinett erinnert, das war glaube ich auch mal Spiel des Jahres in den frühen 80ern. Und ähnlich wie bei Spielbüchern, da gab es ja auch in den 80ern einen Hype und dann sind die irgendwie so ausgetrudelt und in die Vergessenheit geraten. Sind die Krimispiele ja jetzt auch irgendwie, ich habe es nicht so, jetzt sehe ich sie überall, wenn man bei Thalia reingeht, gibt es ja Krimispiele als Bücher, als Spiele, als alles Mögliche und auch als Brettspiele mit Krimi-Thematik.
Ja.
Gibt es da einen Initialmoment, gibt es irgendeinen Erfolg oder irgendein Spiel, das getriggert hat und was hat euch ursprünglich dazu gebracht, so ein Spiel zu machen?
Bei uns war es halt einfach aus der Laune heraus, wenn man es so salopp sagen will. Wir hatten schon viele Krimispiele gespielt zu dem Zeitpunkt, also das heißt viele, so viele gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Es gab halt 2, 3 Anbieter und haben da halt einige Krimispiele gespielt, waren da sehr gehuckt von dieser Mechanik und von diesem Spielprinzip. Und dann kam die Pandemie. Und dann war meine Partnerin ein 3, 5 Jahre zu Hause gesessen und ich war ein halbes Jahr zu Hause gesessen. Wir waren in Kurzarbeit, die Firmen hatten zu, wir konnten nicht arbeiten. Und dann wusste ich für mich, okay, zu viel Freizeit tut mir nicht gut. Und da habe ich gesagt, komm, was kann ich denn ganz gut? Ich kann ganz gut schreiben und ich kann ganz, ganz brauchbare Grafiken basteln. Und da habe ich zu meiner Partnerin gesagt, lass uns doch einfach mal zum Spaß versuchen, ob wir auch so ein Spiel in dieser Art hinkriegen könnten. Einfach just for fun, nur für unsere Kumpels, die das mal spielen können. und haben uns da rangesetzt, hatten ja viel Zeit. Unsere Tochter war damals noch nicht geboren. Und haben da innerhalb von 6 Wochen so einen spielbaren Prototyp vom ersten Spiel entwickelt. Und haben das unsere Kumpels spielen lassen. Und die haben dann gesagt, boah, echt solide. Das wäre schade, wenn das in der Schublade liegen bleibt. Schreibt doch mal ein paar Verlage an. Das haben wir dann gemacht. Jetzt nicht die großen, sondern eher so ein bisschen die kleineren Verlage abgeklappert. Und dann kam der Gmeiner Verlag und hat gesagt, schickt uns doch mal einen Prototypen. Wir würden uns das gerne mal angucken. Das ist jetzt nicht der Spieleverlag, sondern die machen halt hauptsächlich Kriminalromane. Aber Krimispiele sind bei denen so ein Nischensegment. Und dann kam nach 2 Wochen die Rückmeldung, ja, finden wir gut, würden wir gerne verlegen. Und ich war erstmal da gesessen und habe mir gedacht, what the fuck, was ist gerade passiert? Und dann hat das noch ein bisschen gedauert, bisschen Nacharbeit, bisschen Umformatierung, aber die haben das mehr oder weniger 1:1 so übernommen, wie ich es gestaltet habe. Und dann kam das erste Spiel raus und irgendwann haben wir dann gesagt, Mensch, eigentlich, das lief ganz gut, war ein nettes Taschengeld, muss man mal ganz ehrlich sagen, mehr ist es nicht. Lass uns doch mal probieren, ob wir noch ein zweites hinkriegen. Und das ist jetzt eben am 10. September rausgekommen.
Ja, weil das hat mich tatsächlich auch interessiert. Wie ist es mit Verlagen? Ist es so cool? Weil deine Erfahrung klingt total, also wenn ich höre, ihr durftet das 1:1 übernehmen, das finde ich unglaublich. Also was du teilweise von anderen hörst, dann hattet ihr auch wahnsinniges Glück, oder mit eurem Verlag, wo ihr gelandet seid.
Ich glaube einfach, dass sie auch gesehen haben, das ist im Prinzip ein fast druckfertiges Projekt, da müssen wir nicht mehr viel Arbeit reinstecken. Das war wahrscheinlich auch die Seite, die dann gesehen haben und da sehr dankbar waren. Aber doch, also ich kann mich da wirklich nicht beschweren. Ich habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht. Okay. Verdienst halt pro Verkauf ein Spiel irgendwie 80 Cent oder sowas. Aber mein Gott, also
das klassische Autorengehalt, ja.
Genau. Wir haben das nie mit der Absicht gemacht, damit Geld zu verdienen, sondern wir haben das gemacht, weil wir Bock drauf hatten. Und dass das jetzt so sich entwickelt hat und wir jetzt 2 Krimispiele im Handel haben, die deutschlandweit verkauft werden, das ist ja mega.
Ja, und bei euch, bei Magnificum, wie fing es da an? Also wann habt ihr überhaupt angefangen?
Genau, also unsere Firmenfeier, das ist unser Erstlingswerk gewesen, kam im Februar 21 raus und hat uns ungefähr, ich würde jetzt mal überschlagen, ein Dreivierteljahr Arbeit gekostet. Aber da waren wir beide, also mein Mitgründer und bester Freund, der Heikal und ich, waren auch beide Vollzeit noch in unserem Job. Und so das erste Spiel entwerfen, in Anführungszeichen mit Nebenjob oder Vollzeit-Nebenjob, das war unterm Strich das Leichteste, womit man dann halt überhaupt nicht rechnet, ist so der kreative Part, super, ist, du musst das Ding, gerade wenn du nicht bei einem Verlag bist, sondern irgendwie selber Verlag bist, du musst wahnsinnig viel Administratives tun. Es ist einfach jetzt, wenn man guckt, bei uns dauert es meistens ein Jahr, bis ein neues Spiel rauskommt. Und wir sind mehr Leute, wir sind wesentlich mehr Leute. Auch viele Leute, die sich um Administratives kümmern, um den Autoren so ein bisschen die Köpfe frei zu halten oder die Nerven. Es ist viel Arbeit an sich, aber der reine Kreativprozess, wird man das abspalten können. Vom Restbusiness wird man wahrscheinlich so zwischen 6 Monate, 9 Monate brauchen. Und vielleicht zu der Urfrage, also auch, wo wir damals gestartet haben, gab es 2 Anbieter auf dem deutschsprachigen Markt. Das ist kein großes Geheimnis. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das sind die ID Venture oder Adventure. Leute, die hatten damals schon 4 Fälle auf dem Markt. Und der inzwischen jetzt, glaube ich, absolut unangefochtene Marktführer, Hidden Games, waren damals die einzigen 2, die im deutschsprachigen Raum mit solcher Art von Spielen draußen waren. Und tatsächlich sehr, sehr viele über die Pandemie, die ja dann doch länger ging, wie wir alle angenommen hatten anfangs, sind plötzlich unendlich viele Anbieter aus dem, wie sagt man das, aus dem Boden geschossen, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Wenn nicht, dann ist es halt ein falsches Sprichwort jetzt. Und dann war das der Markt, also ein Stück weit überschwemmt. Wir haben ja durch unsere Vertrieblerin auch so ein bisschen den Kontakt zu den Brettspielläden die auch gemangelt haben. Sie werden gerade unendlich zugeschwemmt von bitte nicht noch ein Krimispiel. Auch du bewirbst dich bei irgendeinem neuen Händler, um Gottes Willen, bitte kein Krimispiel mehr. Wir haben so viele. Klar, ich kenne das auch. Du gehst in den Witwer in Italia. Du hast so wie Krimi wahrscheinlich die größte Abteilung im Buchhandel hat. In der Brettspielabteilung gefühlt 70% sind Krimi-thematische Spiele der verschiedensten Arten. Andererseits kriegst du dann aber auch auf Messen extrem viel mit. Es gibt Menschen, die überhaupt keine Berührungspunkte mit Krimispielen haben. Und damit meine ich auch tatsächlich das große Feld, ob es hier Detectives von Pegasus, eins der nicht oft gerühmtesten Spiele, finde ich, für mich, die null Berührungspunkte haben. Da gibt es so viele Menschen, die zum allerersten Mal vielleicht mal einen Exit gespielt haben, die es ja echt schon Jahre gibt, wo du immer denkst, hä, wie, du kennst es noch nicht, ja? Also einerseits von, ich glaube, so Fachleuten, wie wir jetzt vielleicht zusammenhängen, wir kennen das 100 Jahre. Wir wissen auch, wie groß der Markt von anderen Anbietern ist. Aber so der Standardmensch da draußen, die drehen manchmal noch total durch, als hättest du irgendwie ein Rad neu erfunden. Da musst du immer sagen, nee, wir haben nicht die Spieleidee entwickelt, wir sind halt ein Verlag, der solche Spiele rausbringt. Und so eine Übersättigung vielleicht für die Fachleute, ja.
Ja, und dann würde mich noch interessieren, weil ich das gerade, wo du die Exit-Spiele ansprichst, also ich mag die Exit-Spiele sehr, finde aber dieses Sachen zerschnibbeln und danach kann man das Spiel in die Tonne hauen, außer man passt schon auf und kopiert sich irgendwas, was man dann stattdessen zerschnibbelt, finde ich immer ein bisschen schwierig. Sind eure Spiele mehrfach spielbar oder muss man da auch irgendwas zerstören?
Es ist natürlich, wie auch schon, ich glaube, Tobi, du sagtest es vorhin, so ein einmaliges Erlebnis, wie wenn du einen guten Film guckst oder ein gutes Buch liest. Also du kennst die Storyline halt schon. Wenn du jetzt ein bisschen wie ich veranlagt bist, kannst du es vielleicht nach 2-3 Jahren nochmal spielen, weil du eher das vergessen hast. Aber ansonsten, so rein technisch betrachtet, du machst kein Material kaputt, du musst kein Material beschreiben. Mach dir einfach Notizen auf einem separaten Zettel. Klar, wenn du Bock hast, kannst du die Notizen auch auf unseren Unterlagen machen, aber clever ist es natürlich, das nicht zu tun und das Spiel dann einfach vielleicht mal an Freunde zu verleihen oder so. Also das haben wir schon gerade im Hinblick auf den Umweltgedanken auch präferiert, dass man das Spiel danach einfach nicht in die Tonne kloppt.
Ja, sehr gut.
Das war uns tatsächlich genauso. Also auch unsere beiden Spiele, das war zum einen mir und meiner Partnerin am Herzen gelegen und zum anderen war es auch vom Verlag so gewünscht tatsächlich dann im Nachgang, dass man die auch mehrfach verwenden kann. Klar, das drückt dann eventuell die Verkaufszahlen, weil da wird es halt dann vielleicht irgendwie gebraucht verkauft oder weiter verschenkt oder dergleichen. Aber uns war auch wichtig, dass man das ist so die einzige Krux bei den Exit-Spielen. Wir spielen das durch und dann packen wir es zusammen und schmeißt es in die Papiertonne, weil du kannst es nicht nochmal verwenden. Und das wollten wir bei unseren Spielen einfach nicht haben. Es gibt ein oder zwei Sachen im Spiel, vor allem jetzt im neuen Spiel, da juckt es einen, glaube ich, schon in den Fingern, dass man mit dem Stift einmal drauf rummalt, aber man kann das auch ohne lösen. Also auch bei uns, man kann das weiter verschenken, weiter verkaufen. Man muss es nicht in die Tonne lassen.
Was ich persönlich auch schön fand, ich hatte schon Anbieter von Krimispielen, die tatsächlich Dokumente in den Spielen haben, wo du überhaupt nicht drumrum kamst, die ja zu beschriften. Die aber zeitgleich wirklich und das auf der Startseite dieses Dokument, ob du das dann dir davor ausdruckst oder danach, einfach das Dokument zum gratis selbst ausdrucken. Das ist auch nichts mit Farbe gewesen, wo du dann zwingend einen Farbdrucker brauchst. Bei sowas bin ich total besänftigt als Mensch. Aber aus verschiedenen Gründen. Ich finde auch so Wertschätzung für das eigene Gedankengut, für das Material. Umwelttechnisch müssen wir gar nicht erst anfangen. Und auch so der ganz, ganz klassische, das kennen wir alle, wo wir jünger waren und kein Geld hatten oder wo wir alt waren und kein Geld hatten. Dieser soziale Aspekt von ganz klassisch teilen. Ja, du hast ein Computerspiel von deinem Freund gekriegt. Jemand hat sich ein Brettspiel gekauft. Das sind einfach teilbare Dinge. Und für uns war das absolut keine Diskussion, da irgendein Spiel rauszubringen, was du nicht mit deinen Liebsten teilen kannst.
Ja, finde ich gut.
Dann würde mich mal interessieren, wie authentisch sind denn solche Krimispiele? Also ich weiß zum Beispiel, als es für mich persönlich das Thema relevant wurde, da war ganz populär die Such den Mörderspiele und Spoiler, ihr habt bestimmt alle den Podcast gehört, die sind richtig scheiße. Wir haben im Podcast und auch im Blog ziemlich drüber abgelästert, wie scheiße die sind. Und am Anfang haben sie noch damit geworben irgendwie, so ich das richtig Erinnerung habe, dass es wirklich echte Mordfälle wären. Irgendwann sind sie dann zurückgerudert und haben irgendwie gesagt, nein, aber wir haben immerhin einen Polizisten, der dabei ist. Wie authentisch sind denn solche Krimispiele? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass so die Grundsachen, also die Arbeitsweise, Hinweise suchen, zusammenfinden und alles, Leute interviewen und so. Also für mich als Laien klingt das schon authentisch.
Im Normalfall gönnen wir uns den Luxus einfach, weil es uns auch wahnsinnig interessiert, Kontakt zu Fachleuten aufzunehmen. Also der gerade den Brand, den du ja auch gespielt hast, ging es wirklich darum, wie sieht ein Brandbericht in der Schweiz aus? Wie gehen die wirklich vor? Wir mussten für ein Foto, was auf einem Instagram-Account auftaucht, durfte dann einer der Akteure, durfte wirklich bei der Schweizer Feuerwehr in die Klamotte rein. Wir hatten coole Telefonate mit einer Fünf-Sterne-Köchin für eine Bedienreihenfolge fürs das Bankett bei uns. Das im Spiel nachher absolut keine Relevanz. Uns ging es nur darum, ist die Anzahl der erwähnten Kellner halbwegs realistisch. Aber wir hatten neulich eine Situation auf einer Messe, da waren zwei Medizinstudenten, die auch das Dinner gespielt haben, vor Ort bei uns am Messestand. Ich bin danach noch auf ein Gespräch zu denen rüber. Und die haben dann auch gemeint, hey, Entschuldigung, der toxikologische Bericht, alles schön und gut, das war halt so klassisches Google-Wissen, so auch ein halbwegs gutes Ärztedeutsch. Ja, aber die Angaben, das wird man ganz anders formulieren. Und auch Jay hat uns neulich extrem gerügt bei unserem neuen Spiel, bei den Autopsiescheinen, waren auch Angaben von einem Toxin mit drin. So wird kein Mediziner das schreiben. Und du musst schon immer die Waage halten. So ein Normalverbraucher muss das durchaus noch verstehen, was da steht. Du kannst nicht die Hardcore-Fachbegriffe raushauen. Ärzte, die dann gerne einfach nur noch mit Kürzeln schreiben, weil es eh an Fachleute geht, das kannst du nicht bringen. Und du musst auf diese Mischung, es muss noch lesbar sein für die Menschen, die sollen nicht irgendwie mit einer Übersetzung arbeiten müssen, was bedeutet jetzt dies oder jene Klausel. Aber du darfst auch ein Berufsfeld nicht total deppert darstellen, nur weil es so ist, wie du es ja, dir vorstellst, da empfehle ich schon immer, nimm einfach Kontakt auf und frag nach.
Ja, war bei uns tatsächlich ähnlich. Wir haben ja im ersten Spiel, das ja schon 2022 erschienen ist, geht es ja um den Kletterunfall. Und da haben wir ausgeguckt, dass wir irgendwie hier aus der Fränkischen Schweiz, aus unserer Heimat, so ein, zwei Kletterer mal rankriegen und haben auch mal mit der Bergwacht hier telefoniert vor Ort. Wir haben gesagt, ey, dieser Unfall, wie der so in unserem Spiel stattfindet, könnte der so passieren? Ist das möglich, dass das so sich abspielt? Da haben die auch gesagt, ja, da müssten jetzt schon theoretisch einige Faktoren zusammenkommen, aber plausibel wäre es schon. Und das hat uns dann eigentlich gereicht, dass wir sagen, es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, es funktioniert grundsätzlich so, wie wir uns das ausgedacht haben. Und das war für uns wichtig.
Dann kommt jetzt tatsächlich noch meine Standardfrage, die ich immer stelle. Nun wollen vielleicht einige HörerInnen, wenn sie jetzt die ganze Geschichte gehört haben, selber so ein kleines Krimi-Geschichtchen schreiben, Krimi-Abenteuer, ein Krimi-Spielchen. Habt ihr da vielleicht ein paar Tipps und Tricks für die?
Ich bin gerade einfach krass am Überlegen, weil ich ja nun auch schon einfach mehr in der Materie drin bin, wie das so von außen als, ich sag mal, Anfänger. Und es ist nicht negativ gemeint, was da die besten Herangehensweisen sind. Aber ich glaube, was ich sagen würde oder als Tipps mitgeben würde, ist immer, lasst euch Zeit, hetzt euch nicht, bleibt authentisch und sucht euch im Idealfall Themen, wo ihr entweder schon ein bisschen Ahnung habt. Als Beispiel, ich komme aus dem medizinischen Bereich. Für mich ist es natürlich leichter, mit medizinischen Themen umzugehen. und vor allen Dingen auch was, was euch interessiert. Weil ansonsten kann es nachher sein, dass sich Interesse einfach im Sande verläuft, wenn man sich an irgendwas festgebissen hat, wo man nachher denkt, boah, da habe ich gar keine Lust, irgendwie drüber zu recherchieren.
Ja, ich glaube, mein Tipp wäre auch wirklich, wirklich extrem mit dem Bauchgefühl zu gehen. Kostet genau diese erste Phase von Träumen groß extrem aus, auch nach einigen Jahren Expertentum. Seid euch gewiss, auch wirkliche Profis haben bis manchmal mittig im Prozess noch schlaflose Nächte, weil sie nicht wissen, wie sie dieses verdammte Problem noch gelöst kriegen. Und die Lösung findet ein. Also wenn ihr keinen Zeitdruck habt, träumt so groß wie geht und macht es sehr leidenschaftlich, wäre mein Tipp.
Ja, da würde ich mich anschließen. Macht sowas nicht, weil ihr berühmt werden wollt. Macht sowas nicht, weil ihr vorhabt, Geld zu verdienen, sondern macht es, weil ihr Spaß dran haben wollt. Weil ihr Bock habt auf so ein Projekt. Und was uns bei unseren beiden Spielen immer geholfen hat, wir haben uns die Ausgangssituation ausgedacht, also quasi das, was der Spieler oder das Ermittlerteam vorfindet, wenn das Spiel beginnt, was ist die Ausgangssituation? Und dann haben wir drumherum gebaut und dann haben wir falsche Fährten gelegt und Charaktere ausgedacht und das Ermittlungsteam einfach möglichst viele Ideen hat oder möglichst viele Möglichkeiten hat, in alle möglichen Richtungen mal zu forschen, zu ermitteln, wie hängen die Personen zusammen, was hat der. Irgendwie Dreck am Stecken hat dann am Schluss eigentlich jeder, aber nur einer ist für das verantwortlich, was eigentlich passiert ist.
Dann kommt die allerletzte Frage, und zwar, was für Projekte habt ihr denn gerade in Arbeit? Oder eventuell, passend für den Tobias, was ist denn gerade erst erschienen?
Also ich muss jetzt vierdimensional denken, weil das kommt ja hier am 24.09. raus. Vor 2 Wochen ist erschienen unser zweites Krimi-Spiel. Dark Cases Feuerfest. Es geht um eine Bürgermeisterin, die spurlos verschwunden ist, und dann geht es auch noch um einen Waldbrand, wo eine Leiche gefunden wird, und das Ermittlungsteam darf dann gucken, hat das was miteinander zu tun und wenn ja, warum und überhaupt und wieso, und wir hoffen sehr, dass das ähnlich positive Reaktionen zieht wie das erste Spiel, und würden uns freuen, wenn der ein oder andere zuschlägt bei Dark Cases Feuerfest. Und ansonsten kann ich immer empfehlen, guckt bei Ivy Wrestling vorbei. Auf dem YouTube-Kanal gibt es komplette Events, die von mir kommentiert werden. Da bin ich dann auch mal ein bisschen lauter als hier. Und ansonsten, ich hätte noch ein paar Bücher im Angebot. Die Wahnsinn-Reihe habe ich auch mal irgendwie vor 10, 12 Jahren geschrieben. Gibt es mittlerweile seit 2024 als Hörbücher von Oliver Kalkofe. Bitte fragt nicht, wie das passiert ist. Ich weiß es selbst nicht. Aber es ist passiert, das ist verdammt geil. Und ich muss immer noch 40 Stunden die Woche arbeiten. Also bin immer noch nicht reich. Naja, aber ich habe alles aus Spaß und der Freude gemacht und mache alles aus Spaß und der Freude. Und ich glaube, das ist am Schluss das Wichtigste.
Hat mich auch amüsiert, vorhin dein Tipp, macht es nicht wegen Geld oder Reichtum oder allem Möglichen. Das ist sowas von wahr. Dein Privatleben geht einfach per se G0. Macht es wirklich nur, wenn ihr Bock drauf habt. Fand ich sehr, sehr charmant. Projekte. Unser neuer Fall, ab dem 1. Oktober ist er lieferbar. Der hat uns auch tatsächlich, wir haben zwischendrin ein Partyspiel rausgebracht. Ich glaube, es ist fast 1,5 Jahre her, seit unserem letzten Krimi-Fall, den wir rausgebracht haben. Der hat einiges an Nerven gekostet und wir hatten ein komplett anderes Konzept. Also im Prinzip das, was jetzt rauskommt, ist nicht das, was wir damals als nächstes Spiel geplant hatten. Ich weiß nicht, das passiert wahrscheinlich mehreren Autoren, manchmal auch so. Das ist, glaube ich, so die zweite große Neuheit von uns dieses Jahr. Im nächsten Jahr streben wir schon an, nochmal 2 Spielkonzepte auf den Markt zu bringen. Grundsätzlich, also unser Hauptteam ist nach wie vor absolut Feuer und Flamme für die klassische Fallakte, also Krimispiele an sich. Aber es warten so unendlich viele, teils unendlich geile Ideen in unserer Gehirnpipeline, wo wir einfach absolut nicht die Zeit und Kapazität finden, die rauszulassen. Das ist oft ein bisschen schade. Wir versuchen hier und da mal so einen kleinen Ausreißer zu machen, der nicht das klassische Krimispiel ist, aber du musst deiner Fanbase halt, solltest du schon einmal im Jahr so einen Fall hinschmeißen, sonst sind die wahrscheinlich zu Recht auch sehr enttäuscht, dass du dich um andere Sachen kümmerst. Aber wir nennen das intern Backstreet Boys Syndrom, dass die Leute dich immer wieder auf diese Krimispiele festnageln wollen. Und die wollen halt, dass du immer nur dieses, keine Ahnung, den einen Song halt spielst. Es ist so ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig. Du bist gut in deinem Metier, ja, aber jeder, der sowas macht, ist ein kreativer Mensch und Kreativität ist halt nie eingleisig. Ja, da so ein bisschen die Waage zu finden aus innovativ neuen Sachen, wo es dich automatisch als Mensch einfach hinzieht und trotzdem so ein bisschen bei den Wurzeln und deiner Fanbase zu bleiben. Und du hast halt nur ein Jahr in einem Jahr zur Verfügung. Es ist nicht ganz so leicht.
Aber den Titel des 10. Oktober-Spiels magst du jetzt noch nicht nennen? Ist der noch geheim?
Ja, natürlich. Der Titel heißt Das Familiengeheimnis bei Tote im Haus Bouchard. Der folgt natürlich absolut unserem Firmenmotto. Es ist ein Mord oder ein Verbrechen in geschlossener Gesellschaft. Du hast wirklich diese sehr, sehr kleine Gruppe, in dem Fall von einer guten Mischung aus exzentrischen, neureichen, jüngeren Abkömmlingen und der klassischen Tradition des, wir haben damals das Familienvermögen erarbeitet, was in einem Doppelmord halt gipfelt, in einer, wie ich finde, sehr hübschen Villa in Südfrankreich. Es ist bisher definitiv unser schwerster Fall. Der hat bei Testspielrunden anfangs die 8-Stunden-Marke überschritten. Wir haben ihn jetzt runter auf in 4,5 Stunden machbar. Der ist echt hart und er ist knackig.
Hat die Fanbase das verlangt?
Ja.
So einen harten und knackigen Fall kann ich den HörerInnen auch noch bieten, denn jetzt kommt theoretisch bald raus der nerdige Trash-Talk und das Geheimnis des verlorenen Jörg Benne. Denn der Jörg Benne hatte heute, großer Plot-Twist, erstmal seine letzte Folge. Und ich möchte es nutzen, Jörg, es war die geilste Zeit mit dir. Es waren die geilsten und klickträchtigsten Folgen. Und deswegen vielen Dank, dass du 2 Jahre deines Lebens mit mir verbracht hast.
Ja, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht.
Wollen wir applaudieren?
Ja, bitte.
Weiß nicht, ob Applaus bei online so gut klappt. Ja, das wird schon immer rausgetragen.
Ja, ich habe auf jeden Fall applaudiert. Ich mache mal jetzt ein Juhu.
Juhu, Jörg ist weg. Ja, genau.
Nein.
Ich glaube, ich spreche für alle Anwesenden, wenn ich sage, es ist uns eine Ehre gewesen, dass wir dann in deiner letzten Folge, Jörg, hier noch dabei sein durften.
Ja.
Ich habe zwar jetzt kein Geschenk für Philipp, aber vielleicht magst du ihm eins machen, Tobi. Denn der Philipp hat ja nicht umsonst die ganzen Wrestling-Names gedroppt und damit seine ganze Fachkenntnis vor dir ausgebreitet. Er würde so gerne mal co-moderieren. Und vielleicht könntest du ihm das ja ermöglichen. Dann kann er im Gegenzug für dich mal ein Krimi-Pen-and-Paper leiten, damit du das auch mal erlebst.
Also ich werde mal ins Gespräch gehen mit Christian und André von Ivy Wrestling, wenn ich es mal wieder live zu einem Event schaffe. Momentan ist es einfach aus logistischen Gründen, dass ich die meistens erst nachträglich kommentiere. Aber wenn ich mal wieder live kommentiere vor Ort, wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, so viel muss ich vorwegnehmen. Aber wenn das dann, ich glaube am 9. Mai sind wir, 2026 sind wir in Fürth, da habe ich es nicht weit hin. Möglicherweise habe ich jetzt was gespoilert, was noch nicht angekündigt ist, egal. Wenn es mal wieder klappt, dass ich live vor Ort kommentiere, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht dich für ein Match als Gastkommentator rankriegen. Versprechen kann ich es nicht, aber es ist machbar.
Boah, das wäre der Mega-Hammer. Wie geil.
Ja, das wäre doch super. Ja, vielen Dank, Philipp, dass du mich hast co-moderieren lassen. Und es war eine sehr spannende letzte Folge. Die hat mir wirklich Freude gemacht mit euch. Dreien zu fachsimpeln. Man hat es, glaube ich, auch an meinen Fragen gemerkt. Die hatte ich mir vorher nicht notiert. Das ist alles spontan gekommen. Ich hätte noch viel mehr fragen können, weil wir müssen ja irgendwie auch mal zum Ende kommen. War sehr spannend und ich drücke euch die Daumen. Vielleicht laufen wir uns auf der Spielemesse auf dem Weg, über den Weg. Ich weiß nicht, ob ihr da seid. Ich bin wieder am Manticore Verlagsstand. Auch an die Zuhörer, wer mal Hallo sagen will oder ein neues Spielbuch braucht, kann da gerne vorbeikommen. Und vielleicht finde ich euch ja auch vom Magnificum und meiner Verlag.
Gerne, also ich bin definitiv da. Jay macht leider bei uns den Katzen- und Hundesitter. Den wirst du nicht treffen. Weißt du, welche Halle du bist?
Nee, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Hab zwar irgendwo mein Ausstellerticket habe ich schon bekommen, aber sonst weiß ich noch nichts.
Wir sind auf jeden Fall Halle 5 und Halle 3.
Sehr schön. Dann danke ich euch ganz herzlich. Die HörerInnen dürfen natürlich wieder sehr gerne 5 Sterne bei iTunes und bei Spotify geben, Kommentare, Likes und so weiter. Das, was alle Podcasts von euch wollen, das wollen wir auch. Und wir sagen herzlich vielen Dank fürs Zuhören und danke an alle 3 Gäste für eure Expertise.
Ja, danke. War ein super cooler Abend.